Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Heute wieder mit einem Gast und über den und auf den freue ich mich, auf sie freue ich mich schon seit Tagen oder vielleicht sogar schon seit Wochen. Es ist Christine Connors. Hallo Christine.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich danke dir so, dass du zugesagt hast. Ich stell dich kurz ein bisschen vor, für die Mädels, die dich von Instagram nicht kennen sollten. Beziehungsweise es gibt ja auch Leute, die zuhören, die sind gar nicht bei Instagram. Und du bist da echt eine große Nummer. Du hast zwei Kanäle.
Ja.
Sie möchte widersprechen.
Naja.
Komm, du hast einmal über 80.000, einmal über 200.000 Follower. Das sind schon eine Menge. Stell dir die mal in deinem Wohnzimmer vor, das wäre eng.
Ja, das ist verrückt. Manchmal bin ich auf einem Konzert und dann google ich, wie viele Leute hier reinpassen in so ein Stadion oder in so eine kleine Halle und denke mir so, okay, so und so viel sind das, die mir dann jeden Tag zugucken.
Krass, ne?
Das ist schon verrückt, aber ich habe eine super, super coole, super offene, super liebe, super reflektierte Community, dass sich das eigentlich hier anfühlt, als würde man jeden Tag mit Freundinnen sprechen. Das ist richtig, richtig nice.
Das ist echt schön. Naja, und dann noch die Dupsis, ne? Also alle, die gerne Podcasts hören. Christine macht zusammen mit Lisa Kessel, das ist ja eine ehemalige Kollegin von mir, den Dings und Bums Podcast. Und damit seid ihr auch auf Tour gewesen und geht's vielleicht immer noch und habt ein Wahnsinns-Weihnachts-Special gehabt. Also das ist schon echt irre, dass sie auf einmal Hallen füllt und auf Tour geht, ne?
Schon cool. Finde ich auch. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin da auch sehr dankbar für. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Menschen mir ihre Zeit schenken und mir zuhören und gerade für dieses wichtige Thema, das wir heute besprechen wollen.
Ja.
Und ich bin auch schon gespannt, was auf mich zukommt, ehrlich gesagt. Ich habe kurz überlegt, ob ich alle Folgen durchbingen soll. Und dann dachte ich mir so, nee, das mache ich nicht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob das andere Gäste und Gäste dann auch haben. Ich habe manchmal das Gefühl, man verspürt relativ schnell Druck, das absolut Richtige zu sagen. Mhm. Ich habe manchmal Angst, dass ich mich falsch ausdrücke. Mhm. Und ich habe das gerade gemerkt, bevor wir die Mikros eingeschalten haben, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Und das habe ich nie beim Podcast aufnehmen. Das ist bei mir so in Fleisch und Blut mittlerweile übergegangen. Aber bei diesem Thema bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich teilweise Angst habe, was Falsches zu sagen, was total verrückt ist, weil das ja so ein super individuelles Thema ist.
Ja.
Deswegen, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, was mir für Fragen gestellt werden. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten werde. Wir gucken einfach mal.
Ja, genau. Es ist einfach tatsächlich ein Gespräch. So empfinde ich das immer unter Mädels. Und ich verstehe total, was du meinst. Ich hatte das auch in meiner Radiozeit ganz besonders. Habe das hier im Podcast deswegen auch häufig, dass ich denke, oh Gott, okay, habe ich das jetzt wieder richtig formuliert? Ich glaube, es kann sich schnell jemand auf die Füße getreten fühlen, egal bei welchem Thema und bei dem Sensiblen natürlich sowieso. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich freue mich total darauf, dir zu begegnen und mich mit dir zu unterhalten. Ich habe mich so gefragt, wie du dich so fühlst, ob dir vielleicht, ob das mulmig ist oder ob du denkst, also was habe ich mich denn da eingelassen eigentlich jetzt?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich freue mich total. Auch weil ich es total wichtig finde, über dieses Thema zu sprechen, diesem Thema Raum zu geben und vor allem auch anzuerkennen, dass alle Gefühle, die man zu diesem Thema hat, okay sind.
Richtig.
Das ist mir am Anfang echt schwer gefallen, weil ich mich super lost gefühlt habe. Also als das passiert ist, obwohl ich auf eine Art damit gerechnet habe, beziehungsweise darauf eingestellt war, dass es passieren kann. Zum einen, weil wir uns vorher eingelesen haben. Mhm. Wir haben uns in diesem ganzen Universum an Lektüren für zwei Bücher entschieden. Einmal von einer Anwältin, die da ein super spannendes, lustiges Buch drüber geschrieben hat. Und einmal von einer Ärztin, meine ich. Ich kann dann später mal nachgucken, wie die genau heißen, damit du das in die Shownotes packen kannst. Und die haben mich beide total abgeholt, weil das einfach ein Schreibstil war, der mir gut gefallen hat und weil das sehr faktenbasiert war. Mhm. Und ich mag gern Statistiken. Ich mag gerne auf Zahlen gucken und wissen, worauf ich mich vorbereiten kann. Mhm. Und man weiß das ja eigentlich gar nicht, bevor man sich richtig mit dem Thema auseinandersetzt, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass man eine Fehlgeburt hat.
Ja, ist krass, ne?
Und
da ist vielleicht kurz, weil wir noch gar nicht gesagt haben, worum es eigentlich geht, natürlich um das Thema Kinderwunsch und in deinem speziellen Fall jetzt eben auch um das Thema Fehlgeburt, weil du eben eine Fehlgeburt hattest. Wir gucken uns auch gleich natürlich noch deinen Weg an und den Kinderwunschweg und so weiter. Aber ja, dich hat das unglaublich hart getroffen mit einer Härte, die du so nicht hast kommen sehen. So hast du es, glaube ich, beschrieben.
Ja.
Und dann bist du damit auch noch in die Öffentlichkeit gegangen. Also vielleicht kannst du das beides erklären oder erzählen. Zum einen, kannst du formulieren, was das ist, diese Härte? Und wie war das dann damit auch noch nach draußen zu gehen? Weil du bist ja kein, du hast ja keinen Kinderwunschkanal, sondern bei dir geht es um andere Themen. Und das war ja, naja, das ist ja immer die Frage, wie weit möchte ich mich eigentlich zeigen und mein Herz aufs Silbertablett legen sozusagen?
Es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an, aber ich versuche auf meinen Kanälen alles immer transparent zu teilen. Mhm. Und nicht nur die schönen Sachen und nicht nur immer alles rosarot, sondern ich spreche über alles, was mich so beschäftigt. Und an manchen Tagen ist das, welchen Kuchen will ich heute backen, weil ich Gäste bekomme? Und am nächsten Tag ist das, warum ist es eigentlich so verdammt scheiße, seine Periode zu haben und wie geht's mir damit? Und am übernächsten Tag, keine Ahnung, da spreche ich, dass mich die politische Lage hier in den USA sehr stark beschäftigt. Ich lebe ja in den USA. Ich bin mit meinem Mann ausgewandert, weil mein Mann einen Job in Amerika hat und ich den sehr gerne mag und gerne mit dem abhänge. Deswegen bin ich mit ihm in die USA ausgewandert. Schon über 1,5 Jahre her ist das jetzt. Was auch so ein bisschen in unsere Situation mit reinspielt. Ich bin weit weg von meiner Familie. Ich bin sehr eng mit meiner Familie. Das ist so mein sicherer Hafen schon immer gewesen. Und mein Mann ist natürlich auch ganz toll. Aber wenn man zum Beispiel sehr close mit seiner Mama und seinem Papa ist und die immer da sind, wenn man sonst traurig ist oder Probleme hat und auf einmal ist das nicht mehr so, dann ist das natürlich auch ein Faktor, der da reinspielt. Aber nochmal von vorne. Ich hatte einen Kinderwunsch und ich hatte eigentlich tatsächlich schon immer einen Kinderwunsch. Mhm. Also seit ich mich zurückerinnern kann, ich glaube das erste Mal so mit 14. Mhm. Und das hat damals keiner verstanden. Aber ich hatte das schon ganz, 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 ganz früh, dass ich mir dachte, boah, ich sehe mich richtig als Mama. Ich will unbedingt Mama sein. Oh. Ich möchte unbedingt Kinder. Mittlerweile bin ich schon sehr weit entfernt von der 14. Ich werde jetzt im Sommer 33. Mhm. Und es hatte sich bis jetzt eigentlich nie so wirklich ergeben. Erstmal hatte ich nicht die richtigen Partner, mit denen sich das ergeben hätte. Und dann habe ich irgendwann meinen Mann kennengelernt, der ganz, ganz toll ist und bei dem ich mir schon relativ früh dachte, das ist es jetzt und das wird auch der Vater meiner Kinder und der ist es einfach für mich. Aber bei uns war auch relativ schnell klar, dass es ein bisschen schwierig ist, was das Timing angeht, weil mein Mann in einem Job ist, in dem wir relativ häufig umziehen müssen. Mhm. Also alle 2 bis 3 Jahre. Und ich finde, das ist einfach ein Thema, das man bedenken muss, wenn man über Kinder nachdenkt oder Kinder hat. Denn ich erinnere mich selber dran, ich bin einmal umgezogen als Kind und da war ich, glaube ich, 7 oder 6,5, irgendwie so in dem Dreh. Und das war für mich nicht einfach, obwohl wir eine super tolle Familienbasis hatten, obwohl meine Eltern alles möglich gemacht haben, damit wir uns wohlfühlen. Aber es war einfach schwierig und ich habe das super gut verarbeitet und weggesteckt, aber dieser Gedanke daran, mit Kindern alle 2 Jahre umzuziehen, was das für die Kinder bedeutet, für einen selber, für die Familie, für die Partnerschaft, das ist schon einfach
der ganze Freundeskreis, man baut sich gerade was auf. Das ist ja auch, hat ja was mit Sicherheit zu tun. Du ziehst ja nicht nur eine Straße weiter, sondern das ist ja wirklich gleich in einen anderen Bundesstaat oder was auch immer, ne? Wirklich sehr weit weg, ja.
Im Zweifelsfall vielleicht auch ein anderes Land. Also man weiß ja nie so genau. Also mein Mann ist Anwalt für die Army und wir haben uns in Deutschland kennengelernt, weil er da stationiert war. Und wir durften da knapp 4 Jahre zusammen verbringen in Deutschland. Das heißt, ich konnte mir wirklich sicher sein, bevor wir umgezogen sind. Und wissen aber nicht, wo wir in den nächsten 2 Jahren dann wieder hinversetzt werden. Also wir sind jetzt gerade in Charlottesville, das ist in Virginia, 2 Stunden von Washington D.C. In ein paar Monaten ziehen wir nach Washington D.C. Wie lange wir da sind, wissen wir nicht. Vielleicht 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre, vielleicht 4 Jahre. Aber das ist einfach ein Thema. Und am Anfang war diese Zeit, die er noch in der Army hatte, eben relativ lang. Also das waren damals noch 12 Jahre und das ist schon eine lange Zeit. Ja, also dann direkt irgendwie ein Kind zu bekommen und das muss dann so oft umziehen, wenn es nicht anders möglich ist, dann ist das das eine. Aber wenn man sich das selbst aussuchen kann, ist das, finde ich, nochmal was anderes. Und dann haben wir einfach gesagt, gut, wir sind uns sicher, wir hätten auch beide gerne bald Kinder, aber wir glauben, wir warten erstmal noch so ein bisschen. Mhm. Und dann hatten wir gesagt, wir warten so lange, dass es am Ende so ist, dass wir die Kinder so bekommen, dass sie erst in die Schule kommen, wenn wir irgendwann gesettelt sind. Mhm. Also mein Mann hat jetzt noch 8 Jahre.
Okay.
Das wäre jetzt rein theoretisch noch länger.
Mhm.
Wenn wir jetzt ein Kind bekommen würden, also wenn meine Schwangerschaft nicht geendet hätte, würde ich jetzt dann dieses Jahr ein Kind bekommen. Und wir hätten dann noch 8 Jahre in dieser Situation. Das Ding ist aber, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich so schnell schwanger werde. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich selbst mein Leben lang schon gesundheitliche Probleme hatte. Ich hatte zum einen schon von Anfang an diese Info, dass ich meine Gebärmutter nicht so richtig entwickelt hat. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das in Worte fassen kann, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau weiß, wie die Diagnose damals war. Also ich war mit 11 das erste Mal beim Frauenarzt, da habe ich das erste Mal meine Tage bekommen, schon relativ früh. Wow. Und ich glaube mit 14 habe ich das erste Mal gehört, dass eine Frauenärztin zu mir gesagt hat, das ist jetzt nicht super, super schlimm, aber so ganz richtig sieht mir das auch nicht aus. Also
das will man einfach ja gar nicht hören, ne?
Ja, Prädisposition, wo man nicht so richtig weiß, wie viel Ausmaß das jetzt hat. Ja. Es hat sich über die Jahre so ein bisschen verwachsen, aber ich hatte dann auch noch einen gutartigen Gehirntumor,
oh Gott,
der an meiner Hormonanhangsdrüse saß und da sehr viel mit meinen Hormonen gemacht hat.
Ja.
Und da auch einfach viel mit sich gebracht hat, was einfach schwierig war für meinen Körper. Und mein Hormonhaushalt hat sich relativ gut normalisiert, nachdem das alles behoben wurde. Also der wurde operativ entfernt.
Ja.
Und seitdem geht es mir auch viel, 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 viel besser. Aber es war einfach viel, was einfach schwierig war in meinem Körper schon, bevor wir überhaupt aktiv nachgedacht haben, darüber Kinder zu bekommen. Dann haben wir in der Familie eine relativ hohe Fehlgeburtenrate.
Okay.
Was mich zum einen auf das Thema vorbereitet hat, weil ich einfach wusste, hey, meine Mama zum Beispiel hatte auch 2 Fehlgeburten und hat mir auch öfter schon erzählt, wie das für sie war. Das heißt, ich war mit dem Thema schon in Berührung. Dann habe ich das auch
sehr nah in Berührung auch, ne? Nicht einfach irgendwo gelesen.
Dann habe ich das auch in meiner Generation mitbekommen in der Familie. Also das war auf jeden Fall ein Thema, das relativ präsent war. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben da auf jeden Fall ein Thema, das passieren könnte. Und dann ist noch was dazugekommen, und zwar, dass ich im Freundeskreis gesehen habe, dass Schwangerwerden gar nicht so einfach ist. Also das ist natürlich auf eine Art klar, man weiß das ja irgendwie, aber es ist sehr weit weg, bis es dann die eigenen Freundinnen betrifft oder einen selber, finde ich persönlich.
Ja.
Und dann hat man halt gesehen, dass es nicht so ist, wie man immer gehört hat als Kind. Du wirst einmal unverhütet Sex haben und dann folgt daraus auch immer nicht nur eine Schwangerschaft, sondern auch ein Kind.
Mhm.
Also man hat ja irgendwie gelernt, und das ist ja auch auf eine Art gut so, dass man da drauf vorbereitet wird, was Sex für Konsequenzen haben kann.
Mhm.
Aber man hat irgendwie so im Kopf, ich werde Geschlechtsverkehr haben, dann, wenn ich einmal nicht verhüte, werde ich auf jeden Fall schwanger werden, weil ich kann ja eh jeden Tag in meinem Zyklus schwanger werden. Das ist irgendwie so im Kopf drin.
Mhm.
Und dann, wenn ich schwanger bin, wird es auf jeden Fall auch so sein, dass man ein Kind bekommt. Und dann habe ich halt natürlich über die Zeit gemerkt, hey, das ist gar nicht so. Und dann hat eine Freundin eine Fehlgeburt und die nächste Freundin wird überhaupt nicht schwanger und die übernächste Freundin entscheidet sich dann schon für künstliche Befruchtung und dann klappt das vielleicht auch nicht.
Mhm.
Und dann wieder eine andere Freundin lässt sich künstlich befruchten und das klappt dann direkt, aber auch der Weg dahin ist natürlich ein super emotionaler und schwieriger und auch zeitaufwendiger und vielleicht auch im Zweifelsfall, wenn man mehrere Versuche braucht, ein super kostenintensiver.
Mhm. Oder und wenn dann haben wir uns gleichgeschlechtlich liiert ist, sowieso. Ne?
Total. Ja. Ja, ja, total. Und dann haben wir uns da Gedanken drüber gemacht, auch über verschiedene Wege, die für uns vielleicht in Frage kommen würden, wenn es nicht klappt, einfach weil mein Körper vielleicht nicht in der Lage ist, das alleine hinzubekommen. Vielleicht ist es ja auch nicht nur an mir, sondern auch an meinem Partner. Das ist ja auch was, wo man selten drüber spricht. Man denkt ja immer, in Anführungszeichen, die Frau ist schuld oder es liegt an der Frau.
Ja.
Dabei spielt ja der Mann auch eine riesengroße Rolle.
Absolut.
Und mein Mann hat sich noch nie in seinem Leben irgendwie damit beschäftigt, dass er vielleicht ein Faktor sein könnte, dass ein Kinderwunsch vielleicht nicht erfüllt wird.
Mhm.
Also auch ein super spannendes Thema. Dann haben wir auch für uns besprochen, was ist denn, wenn es nicht klappt? Wollen wir überhaupt eine künstliche Befruchtung oder würden wir vielleicht lieber Kinder adoptieren?
Mhm.
Aber auch eine Adoption ist einfach ein riesengroßer Aufwand. Kinder adoptieren ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Man denkt ja im ersten Moment, ja, es gibt so viele Kinder, die adoptiert werden müssen und dann geht man halt zu einer Adoptionsstelle, dann adoptiert man ein Kind und 3 Tage später hat man ein Kind und so ist es ja nun bei weitem nicht.
Jahre, wenn manchmal klappt es auch gar nicht. Ne?
Ja, und da kommen ja dann auch wieder so viele Faktoren mit rein und das kam dann immer mehr und immer mehr und immer mehr, dass das so in unser Bewusstsein gekommen ist und irgendwann haben wir gesagt, hey, eigentlich haben wir im Zweifelsfall gar nicht mehr diese ganze Zeit, die wir uns nehmen wollen, weil was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn es nicht klappt? Also natürlich findet man immer irgendwie eine Lösung und man kann sich mit allem vielleicht irgendwann arrangieren, aber im Zweifelsfall wollen wir lieber zu viel Zeit als zu wenig.
Super, ja. Ja.
Und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach.
Ja.
Wir probieren es jetzt einfach, weil wer weiß, ob es funktioniert oder nicht. Und
ja,
so war dann unsere Ausgangslage letztes Jahr. Da haben wir uns dann auch relativ schnell dazu entschieden. Dann haben wir gesagt, gut, wir wollen uns jetzt noch so ein bisschen vorbereiten, nachdem wir uns eingelesen haben, unsere Ernährung umstellen, kein Alkohol mehr trinken, mehr Sport machen, einfach gucken, dass der Körper im bestmöglichen Zustand ist, sowohl meiner als auch der Körper meines Mannes. Mhm. Haben das dann gemacht und haben angefangen, Supplements zu nehmen, haben uns da eingelesen. Also es ist ja wirklich eine Wissenschaft für sich, man denkt es nicht, aber man denkt, also und für manche muss es auch gar nicht sein. Also es gibt ja auch genug Paare, die denken, okay, wir probieren das jetzt einfach. Die haben sich nie eingelesen, die haben sich nie Gedanken gemacht, die haben nie irgendwas umgestellt und die werden schwanger und die haben vielleicht auch eine Traumschwangerschaft und die haben dann vielleicht auch eine Traumgeburt hinterher und alles ist easy peasy. Und dann gibt's die, die alles machen vorher, was man irgendwie machen kann. Das klappt einfach gar nicht. Deswegen, ja, wir waren so irgendwo in der Mitte, würde ich sagen.
Und dann bist du tatsächlich schwanger geworden und auch, ich glaube, sogar im ersten Versuch direkt, oder?
Total verrückt. Dann. Also total verrückt. Ich bin beim ersten Zyklus, in dem wir es probiert haben, schwanger geworden. Wahnsinn. Und das ist so crazy, weil ich mich auf eine lange Versuchszeit eingestellt habe. Und ich weiß noch, das war so lustig. Das war so lustig, weil ich habe es direkt gespürt. Und das war für mich total verrückt, weil ich habe jetzt nicht so ein krasses Körpergefühl. Ich finde das immer total faszinierend. Ich habe Freundinnen, die können zum Beispiel spüren, ob sie einen Eisprung im linken oder im rechten Eileiter haben. Mhm. Wo ich mir immer denke, so, hä? Ich merke, wenn meine Tage anfangen und ich gefühlt in meinem Blut sitze, dass ich meine Tage habe, weil ich einfach so stumpf bin und auf nichts aufpasse. Aber das mit der Schwangerschaft, vielleicht auch, weil man dann einfach sensibler ist und genauer aufpasst. Aber das habe ich wirklich in Sekunde eins gefühlt gespürt. Mhm. Ich wusste direkt, dass irgendwas anders ist. Ich hatte auch direkt einige Symptome und war dann der Tag, an dem meine Periode eigentlich hätte kommen sollen. Und die ist eigentlich immer relativ zuverlässig. An dem Punkt, wo ich sage, nee, ich möchte nicht warten, bis ich irgendwie 3, 4, 5 Tage überfällig bin. Ich möchte direkt einen Test machen, weil ich spüre das sowieso. Also ich weiß das. Und mein Mann, ja, und mein Mann war total sweet, weil der meinte so, nee, du bist jetzt noch nicht schwanger, weil, also wir haben es ja jetzt erst einmal probiert. Und dann habe ich gesagt, hä, so funktioniert auch schwanger werden nicht. Also du musst ja nicht erstmal irgendwas aufbauen und irgendwann, wenn du dann 100 Punkte erreicht wirst, kannst du schwanger werden oder halt nicht. Und das war so witzig. Und er hat es irgendwie nicht geglaubt. Und ich war mir so ganz, 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 ganz sicher, aber ich wollte mich auch nicht zu sehr in dieser Sicherheit wiegen, weil es ist ja auch nicht schön, wenn du dir sicher bist und einen Test machst und dann ist der negativ.
Ja, furchtbar.
Und dann sind wir zusammen zur Apotheke gefahren, haben diesen Test geholt und dann habe ich diesen Test auch direkt gemacht und Mikey meinte, er geht schnell mit den Hunden raus, weil wir müssen ja eh warten und er kam zurück und dann sage ich, wollen wir den Test anschauen? Dann meinte er so, was, so schnell geht das? Also er ist wirklich so weit weg von diesem Thema, wo wir Frauen vielleicht noch mal ein bisschen mehr drin sind, weil wir uns einfach da für die Reisen unserer Freundinnen interessieren, weil wir selber einen ausgeprägteren Kinderwunsch haben und so weiter und so fort. Und dann haben wir diesen Test umgedreht, dann war der einfach positiv. Oh. Und wirklich, ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Also obwohl ich das so tief in mir drin wusste, dass der positiv ist, habe ich das nicht geglaubt. Und ich glaube, es war auch noch mal krasser in dem Moment, weil ich mich einfach so fest darauf eingestellt habe, dass das einfach mal dauern wird. Mhm. Also ich habe niemals damit gerechnet, dass ich so schnell schwanger werden kann. Und ich habe mich auch, dadurch, dass ich schon so lange wusste, dass mit meiner Gebärmutter was nicht so hundertprozentig richtig ist, damit, ich möchte nicht sagen abgefunden, aber schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, die gar nicht so gering ist, dass ich vielleicht einfach nicht schwanger werden kann. Damit habe ich irgendwie einfach gerechnet. Und diese Fehlgeburt, die kam dann ein paar Wochen später.
Und ich möchte einmal kurz den Glücksmoment mit dir genießen.
Ja, okay, gut.
Ja. Weil, also das ist natürlich auch bei Mädels, die hier zuhören, die schon teilweise viele Schwangerschaftstests hatten, die können sich manchmal schon gar nicht mehr freuen. Weil sie dann wissen, okay, jetzt geht das Bibbern und Zittern. Eigentlich kommt man nur ins nächste Level, so beschreibe ich das manchmal. Und das Hoffen und Bangen wird noch mal schwerer, weil man irgendwie noch mehr Gefühl zu verlieren hat. So, oder auch nicht nur gefühlt.
Ja.
Und dann hattest du dieses Gefühl, und das wurde auch noch bestätigt durch den Test. Und hast du das dann irgendwann realisieren können? Oder wie war das?
Also ich war wie high für so 2 Tage, glaube ich, so 3 Tage. Ich glaube, ich habe es relativ schnell tatsächlich realisiert. Dass es so ist, einfach weil mein Körper so viel gemacht hat, dass er sonst nicht gemacht hat. Also ich hatte zum Beispiel dieses Thema, was manche Frauen haben, dass ich, obwohl das ja erst der Anfang war, ganz oft pinkeln musste. Ich musste einfach ständig pinkeln gehen. Und ich meine, wie kann das sein? Also dieses
Wesen in meinem Körper
ist ein Senfkorn gefühlt. Und dann habe ich mich leider auch ein bisschen reingesteigert und natürlich alles, was war, direkt gegoogelt. Also das ist ja total dumm, das soll man ja gar nicht machen. Aber dann habe ich direkt gegoogelt, ist das normal, dass man am Anfang schon so viel aufs Klo muss oder bilde ich mir das ein? Also ist das wie so ein Placebo-Effekt, dass ich denke, oh, ich bin schwanger, jetzt muss ich da und pinkeln. Also ich wusste das natürlich schon vorher, dass mein Körper das wirklich muss, weil ich hatte das ja schon vor diesem positiven Schwangerschaftstest. Und dann war ich auch so unfassbar müde. Ich war einfach so müde. Das hat mich von heute auf morgen umgehauen, ohne Ende. Ich mache selten mal einen Mittagsschlaf, weil ich kein guter Napper bin. Also wenn ich einen Nap mache, dann habe ich mein Leben danach nicht mehr im Griff. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Das mache ich nur an freien Tagen. Und ich habe jeden Tag einen Mittagsschlaf gebraucht, weil mein Körper so am Ende war.
Krass.
Und ja, das waren einfach so Symptome, wo ich mir gedacht habe, nee, also das, da muss irgendwas sein in meinem Körper. Und dann haben wir auch relativ schnell einen Termin beim Frauenarzt bekommen, beziehungsweise bei meiner Frauenärztin. Und das waren alles so Sachen, die so schnell passiert sind, dass das für mich schon sehr war und sehr, ja, also bei mir ist das schnell angekommen.
Schön.
Ich glaube, bei meinem Mann nicht so. Der war total geschockt. Der hat sich auch wahnsinnig gefreut. Er hat auch sehr geweint.
Oh.
Und hat sich sehr gefreut. Und wir haben beide so geheult. Also es war wirklich, wir waren so überfordert im ersten Moment vor lauter Freude, weil wir nicht glauben konnten, dass das gleich geklappt hat. Und dann hatten wir auch eigentlich einen schönen Monat fast damit, mit diesem Gefühl und mit diesem Gedanken. Wobei das bei mir immer noch im Hinterkopf war mit diesem, ja, also es ist schön, dass das jetzt geklappt hat, aber das bedeutet nicht, dass daraus auch ein Kind entsteht.
Okay, also
weil wir wissen ja, wie hoch die Raten sind. Und das hatte ich auf jeden Fall im Kopf, vor allem auch, und das ist bei mir halt so ein bisschen eingebrannt, weil ich weiß, dass meine Mama zu zwei bestimmten Punkten halt auch Kinder vor mir verloren hat. Also ich bin ihr erstes Kind. Und da gibt es auch eine relativ krasse Geschichte. Als ich schon relativ weit war, beziehungsweise meine Mama schon relativ weit war mit der Schwangerschaft, die sie mit mir hatte, ging es ihr nicht gut und da musste sie ins Krankenhaus. Und dann hatte ich tatsächlich, als sie dann dran kam, keine Herztöne mehr.
Oh.
Und das war für meine Mama wohl ein ganz schlimmer Moment. Natürlich, das kann man sich gut vorstellen.
Ja.
Und die Ärztin im Krankenhaus hat dann gesagt, sie hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie wird überwiesen und sie kann quasi diese Schwangerschaft jetzt direkt beenden, weil ich ja keine Herztöne mehr habe.
Oh.
Oder sie lässt das einmal in Ruhe sacken und macht das dann mit ihrer Frauenärztin.
Oh.
Und das ist jetzt auch 33 Jahre her und ich sitze hier und ich kann mit euch sprechen. Und meine Mama ist dann 3 Tage später, weil es war, glaube ich, ein Freitag, am Montag, ist sie dann zum Frauenarzt und die Frauenärztin hat gesagt, wir machen jetzt nochmal einen Check und wir hören jetzt nochmal, ob da Herztöne sind. Und dann hatte ich einfach wieder Herztöne. Und kein Mensch weiß, was da irgendwie schiefgelaufen ist im Krankenhaus oder ob das wirklich so war, dass man da die Herztöne in dem Moment nicht abhören konnte. Aber ich hatte einfach wahnsinnig Glück, dass meine Mama gesagt hat, nee, ich fahr nochmal nach Hause und ich möchte einfach erstmal auf mein Leben klarkommen. Und dann war sie wieder beim Frauenarzt und here I am. Also es ist wirklich crazy. Und dadurch, dass halt so wilde Geschichten da einfach schon bei meiner Mama waren, über die ich auch Bescheid weiß, wusste ich halt einfach, ja, es ist wichtig, sich zu freuen, es ist schön, sich zu freuen, es ist auch wichtig, sich nicht so viel Stress zu machen, aber es ist halt einfach eine reelle Chance da, dass das nicht hält.
Und trotzdem, sage ich jetzt so ganz blöd, hat es dich mit einer totalen Wucht und Härte getroffen, dass es dann doch nicht geklappt hat, ne? Und
ja.
Es gibt so viele, die sagen, ich hoffe lieber nicht so doll, dann falle ich nicht so tief. Ich weiß immer nicht, ob das stimmt.
Ich weiß auch nicht. Und vor allem finde ich das auch total schwierig, da das richtige Maß zu finden zwischen realistisch bleiben und negativ sein und sich in irgendwas zu, ich will nicht reinsteigern sagen, weil das ist ein sehr negatives Wort, aber dass man einfach zu viel Kummer hat, weil man sich keine Freude erlaubt. Und das ist natürlich auch schade. Ich finde es aber natürlich auch wichtig, nicht zu desillusioniert zu sein, beziehungsweise nicht zu, wie soll man das sagen? Ich finde das wahnsinnig schwierig, da einfach wirklich den richtigen Grad zu finden. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach vom Charakter her oder vom Typ Mensch her jemand bin, der sich tendenziell zu viel Sorgen macht. Und das weiß ich auch. Und natürlich ist es aber schwierig, gerade in solchen Situationen aus solchen Mustern auszubrechen.
Ja, total.
Und ja, da war es einfach für mich sowieso von vornherein schwierig, da jetzt irgendwie das richtige Maß zu finden. Ich glaube aber, dass es mich vor allem so krass von den Füßen geholt hat, weil ich irgendwo in mir drin das Gefühl hatte, ich kann vielleicht gar nicht schwanger werden. Also das war für mich, glaube ich, der schlimmere Teil, dass ich dachte, es wird vielleicht überhaupt nichts. Und dann hatte ich dieses extrem hohe Hoch, weil ich mir dachte, boah, mein Körper ist viel krasser, als ich dachte. Und ich kann das doch und schau, wir haben es nur einmal probiert und es hat direkt funktioniert, obwohl mir so viele Menschen vorher gesagt haben, beziehungsweise medizinisches Personal gesagt hat, das könnte irgendwie schwierig werden. Das ist vielleicht gar nicht so einfach und schau her und jetzt bin ich schwanger. Und dann kam direkt wieder dieser Gedanke, ich bin schwanger und daraus resultiert dann auch ein Baby wahrscheinlich.
Ja, weil dieses
und ich glaube, deswegen war das für mich so schlimm.
Entschuldige bitte, weil dieses Wunder, wo du dachtest, das würde vielleicht nicht passieren, das ist ja passiert. Also die haben ja alle gesagt, könnte schwer werden, vielleicht gar nicht. Und dann bums, zack, klappt das sofort. Und das war ja die große Hürde in deiner Vorstellung, was man dir halt so vermittelt hat, ne?
Ja, und ich glaube auch, weil du einfach, bis du selber eine Fehlgeburt hattest, nicht realisierst, wie schlimm das sein kann. Oder man kann es einfach nicht nachempfinden. Ich kann auch nicht nachempfinden, wie das ist, wenn jemandes Mutter stirbt, obwohl ich für mich selbst weiß, das muss ganz, ganz schlimm sein. Mhm. Meine Mama und mein Papa sind die zwei wichtigsten Menschen, beziehungsweise mit meinem Mann zusammen die drei wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, diese Person zu verlieren, obwohl ich genau weiß, dass das für mich ein Weltuntergang wäre. Ja. Und genauso wenig kann ich nachvollziehen, wie es ist, eine Fehlgeburt zu haben, obwohl ich auch wüsste, dass das für mich wahnsinnig schlimm wäre. Und wenn das dann wirklich kommt, in einem Status oder in einem Zustand, wo du ja auch schon Hormone in deinem Körper hast, die viel mit dir machen, die man ja vorher auch überhaupt nicht kennt und abschätzen kann. Also das war wirklich, das war einfach, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, wie das war. Also das haben sich ja auch schon viele Frauen vor mir versucht, aber wenn man es nicht selbst erlebt hat, glaube ich, dass man das nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. Natürlich wissen wir alle, dass das schlimm ist, aber das wirklich zu erleben, war einfach, darauf kannst du dich nicht vorbereiten.
Kannst du den Schmerz beschreiben? War das irgendwie ein stechender Schmerz oder hast du das Gefühl, du wirst verrückt? Also das so gar nicht zu wissen, wohin mit sich selbst oder sowas?
Also was für mich ganz schlimm war, ist, dass ich bei der Fehlgeburt die ersten zwei Tage Symptome hatte, die auch in einer Schwangerschaft stattfinden können. Also ich hatte Spotting. Und Spotting, und das wusste ich vorher auch nicht, das ist ja auch total verrückt. Man hat ja auch gar keine Ahnung, was für eine Schwangerschaft normal ist, wenn man noch nie schwanger war und sich mit dem Thema nicht auskennt. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es so Einnistungsblutungen gibt. Mhm. Also dass man leicht bluten kann, wenn sich die Eizelle einnistet. Das hatte ich nicht. Aber was ich hatte, war eben dieses Spotting, dass ich so kleine Mengen Blut einfach, blöd gesagt, gefunden habe, als ich auf Toilette gegangen bin. Mhm. Und dann hatte ich direkt einen totalen Schock, weil ich mir dachte, oh. Irgendwie, also ich hatte aber auch direkt ich hatte ein super schlechtes Bauchgefühl. Ich weiß nicht, ob das normal ist, immer, wenn man Blut sieht in der Schwangerschaft. Das kann natürlich auch sein, dass man einfach immer direkt denkt, oh Gott, da passiert irgendwas. Aber ich hatte direkt ich war total alarmiert. Ja. Und hab das dann erstmal gegoogelt, wie man das halt so macht. Ich habe meine Frauenärztin nicht direkt erreicht, hab das gegoogelt und da stand so, naja, es kann normal sein, es kann aber auch nicht normal sein. Wenn sie so viel bluten, ist das nicht normal. Wenn sie so viel bluten, ist das vielleicht normal, muss aber nicht normal sein. Und ja,
kann alles und nichts heißen. Ja. Das ist furchtbar.
Total.
Ja.
Eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle, nämlich Werbung von Herzen. Und zwar geht es um Frauensupport. Das ist mir immer sowieso so wichtig. Und ich finde, es wird nach meinem Empfinden immer noch viel zu wenig gelebt. Eine Frau tut das, aber wie ich finde, absolut vorbildlich und feiernswert, nämlich Melanie von Mamel. Mamel ist ein Fashion-Label, ganz klein angefangen und jetzt ist es voll durch die Decke gegangen. Sie hat mittlerweile über 40 Mitarbeiterinnen in der Hauptsache und sie stellt eben Frauen ein, nicht nach Lebenslauf, denn lässt sie sich überhaupt erst gar nicht zeigen. Wo gibt's denn sowas? Ich finde das so ein Knaller. Sondern sie guckt sich die Frau an. Die Person, den Menschen guckt sie sich an und danach stellt sie ein. Weil es eben zum Teil vielleicht auch Menschen sind, die so auf dem Arbeitsmarkt vielleicht ein bisschen schwieriger einen Job finden würden, weil der Lebenslauf nicht so tippitoppi glänzend ist, wie sich das ein Arbeitgeber vielleicht sonst vorstellen würde. Oder weil sie alleinerziehend sind. Oder weil sie gerade mitten im Kinderwunsch stecken. Ne? Also ganz, ganz großartig, was sie da macht. Und ja, die Mode ist natürlich auch einfach ein absoluter Traum. Jetzt gerade so für die kalten Tage, wenn es bei euch noch ein bisschen frisch ist. Super schöne Kuschelsachen, Kuschelcardigans. Diese Schals sind einfach ein Traum. Aber auch schon Vorfreude auf den Frühling. Ganz tolle Sachen. Musselin ist mit dabei. Ganz tolle, schöne, wunderschöne Farben, wie ich finde. Guckt euch das gerne mal an. Und auch da wieder, gibt's nicht einfach irgendwie eine Schublade, zack, du bist übrigens eine 38, du eine 42. Sie hat nämlich ganz viele One-Size-Sachen. Das heißt, die Sachen passen von 36 bis 48, teilweise bis 50. Man muss sich also gar nicht auf eine Nummer festlegen müssen. Das finde ich auch schon wieder so großartig und einfach so toll. Guckt da gerne vorbei. Ihr spart auch noch mit Sehnsucht 15, spart ihr 15% auf das komplette Sortiment. Also guckt euch das gerne mal an. Und es ist im Grunde dann eine Win-Win-Win-Situation, weil ihr mich unterstützt, wenn ihr da shoppen geht. Ihr unterstützt dieses wunderbare Fashion-Label Marmel und all die Frauen, die da arbeiten. Und ihr unterstützt noch euren Kleiderschrank, weil ihr ein schönes Teil drin habt. Viel Spaß beim Shoppen. Und natürlich jetzt, ja, gute Unterhaltung weiterhin mit dieser, wie ich finde, sehr emotionalen und wunderschönen Podcast-Folge.
Total. Ich habe dann zum Glück irgendwann meine Frauenärztin erreicht. Und kurz nachdem ich mit meiner Frauenärztin gesprochen habe, die auch gesagt hat, ich soll bitte kommen, wir machen einmal einen HCG-Test und sie schaut einmal nach mir und wir gucken dann von da an einfach weiter, weil ich zu dem Punkt ganz, ganz kurz vor meiner ersten Untersuchung überhaupt war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Untersuchung, das heißt, ich wusste überhaupt nicht, was abgeht. Ja. Hatte dann meinen Termin beim Frauenarzt und diese 2 Tage waren für mich richtig, richtig schlimm. Da war ich wie in so einem Nebel, weil ich diese 2 Tage, obwohl ich schon ein Bauchgefühl hatte, das war es jetzt, nicht so richtig wusste, was abgeht. Mhm. Wobei dann eigentlich schon, weil relativ kurz nachdem dieses Spotting angefangen hat, also diese leichten Blutungen, waren das dann immer stärker werdende Blutungen. Mhm. Und am ersten Tag war es schon so, dass ich mir dachte, ey, das ist so viel Blut, das kann nicht normal sein. Und am zweiten Tag war es dann wirklich, also da sind gefühlt alle Dämme gebrochen, auf allen Ebenen, sowohl was Tränen angeht, als auch das Blut, das aus mir heraus schoss tatsächlich. Ja, und das war so, am ersten Tag war ich so richtig gefangen zwischen, ich bin todtraurig und habe total Angst und ich darf mich jetzt nicht so sehr reinstressen, weil das ist auch nicht gut für deinen Körper. Und wenn es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm ist, dann schadest du im Zweifelsfall dem, was gerade in deinem Körper heranwächst. Und das war so eine richtige Achterbahnfahrt zwischen, ich habe irgendwie Schuldgefühle, weil ich so gestresst bin und ich bin total hilflos und weiß nicht so wirklich, was ich machen soll. Mhm. Und ich habe auch für mich persönlich jetzt rückblickend einen Fehler gemacht. Ich habe niemandem gesagt, dass ich schwanger bin. Mhm. Es wusste nur mein Mann. Mhm. Und das habe ich gemacht aus einem romantischen Gefühl heraus, weil, ich habe euch das vorhin schon erzählt, meine Eltern leben in Deutschland, ich lebe in den USA. Ich wusste, dass ich ein paar Wochen später oder einige Wochen später in Deutschland sein werde. Und ich habe mir in meinem Leben A, niemals vorgestellt, Kinder ohne meine Eltern großzuziehen, und B, niemals vorstellen können, wie das ist, solche Nachrichten einfach nur über FaceTime zu teilen. Mhm. Das wollte ich nicht. Ich wollte mir diesen Moment nicht nehmen lassen. Ja. Ich wollte bei meinen Eltern sein, wenn ich denen das erzähle. Und ich habe entsprechend mit niemandem drüber gesprochen, weil ich wollte meine besten Freundinnen überraschen, ich wollte meine Eltern überraschen, ich wollte meine Oma überraschen. Mhm. Und das habe ich wirklich in der Sekunde bereut, in der ich gemerkt habe, scheiße, ich glaube, ich verliere das gerade. Also wirklich, das war mit einer meiner ersten Gedanken, mit all diesem Schmerz und Kummer zusammen, dass ich mir denke, oh Gott, ich kann jetzt nicht einfach meine Mama anrufen und sagen, ich habe es verloren, sondern ich musste ihr erstmal vorher noch mitteilen, dass ich schwanger war, wovor ich keine Angst hatte, weil ich schon wusste, dass dieses Gespräch innerhalb von 0,3 Sekunden perfekt laufen wird, weil meine Mutter ja auch einfach mit diesem Thema gut umgehen kann oder das erlebt hat und weil sie auch einfach ein sehr empathischer Mensch ist, aber trotzdem dieses, ich war so richtig krass gelähmt und ich habe es nicht mal geschafft, überhaupt jemanden anzurufen. Mhm. Während es dann in Deutschland zu Hause wahrscheinlich einfach so gewesen wäre, dass mein Mann meine Eltern angerufen hätte und gesagt hätte, hey, ihr müsst kommen. Ja. Ich konnte das gar nicht. Ich lag einfach auf der Couch und auf dem Sofa und habe geweint und war super heartbroken. Und gleichzeitig war das auch super schlimm für mich, meinen Mann so zu sehen, weil mein Mann war auch extrem traurig. Also den hat das auch total mitgenommen. Ich habe den angerufen an Tag 1, als die Blutung schlimmer wurde. Und meinte, mir geht's nicht gut, kannst du nach Hause kommen? Und er war innerhalb von einer halben Stunde zu Hause. Und ich weiß noch, dass ich direkt zu ihm gesagt habe, ich glaube, ich verliere das gerade. Und das war so schlimm. Das war so ein schlimmer Moment für uns beide. Ja. Und mir tat es dann auch gleichzeitig so leid, weil ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich so krass überwältigt war und so traurig war, war für seine Trauer irgendwie gar nicht so viel Raum. Weil natürlich durfte er traurig sein, aber er musste in dem Moment so krass für mich da sein, weil es kein anderer konnte, weil niemand wusste das. Meine Mama wusste es nicht, mein Papa nicht, meine besten Freundinnen nicht. Und er musste alles alleine stemmen, weil ich gar nichts mehr konnte. Ich war so lost und ich war so, das Einzige, was ich geschafft habe, war zum Frauenarzt zu gehen. Und ansonsten lag ich einfach nur rum und hab geweint und hab versucht, das auch irgendwie zuzulassen, weil ich so Angst hatte, dass wenn ich das einfach jetzt so von mir wegschiebe, dass das dann irgendwann zum Problem werden könnte.
Ja.
Und Das war für mich auch richtig gut. Also das wirklich zuzulassen, auch einen Partner zu haben, der das zulassen kann, das ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand da so mit seinen Emotionen im Reinen ist, vor allem auch für Männer. Also viele Männer lernen ja ihr ganzes Leben lang, dass sie nicht weinen dürfen und dass sie stark sein müssen und dass sie nicht traurig sein dürfen. Ach, all diesen Quatsch eben. Und mein Mann war da zum Glück auch sehr emotional und sehr empathisch und hat das gut verstanden. Und dann haben wir das erstmal für uns im Endeffekt verarbeitet. Und es hat wirklich ein paar Tage gedauert, bis ich überhaupt nach Hilfe fragen konnte bei den Menschen, die ich sonst immer nach Hilfe frage. Wahnsinn, ja. Also das war wirklich hart für mich.
Das glaube ich, das glaube ich. Ich bin eh so berührt immer davon, wenn ich das auf Instagram sehe, wenn du deine Eltern und deine Oma siehst. Entschuldigung.
Ja.
weil ich habe meine Mama relativ früh verloren und meine Oma lebt auch nicht mehr.
Tut mir leid.
Und, danke. Und das, was du da vermittelst, ne? In den Reels oder Stories, diese Liebe und diese, du bist so gehalten und so sicher, das kenne ich von früher. Entschuldigung, ich habe schon gesagt, ich bin heute total einen Aussage gebaut. Und ich kenne das so und ich kann mir vorstellen, wie sich das für dich anfühlt. Und das in dem Moment, wo du es am meisten eigentlich gerade gebraucht hättest, nicht haben zu können, weil es irgendwie einfach nicht ging und weil du die Kraft nicht dazu hattest, darum, also überhaupt das Ganze zu erklären, irgendwie Worte zu finden dafür, ne?
Ja. Boah. Und das war einfach krass für mich, vor allem, weil ich auch weiß, wie krass besonders diese Beziehung zu meinen Eltern und zu meinen Freundinnen auch und zu meiner Oma und sowas ist, weil ich das in meinem Freundeskreis, seit ich klein bin, sehe, dass das eben nicht normal ist. Mhm. Also erstens mal hat nicht jeder das Glück, wie du gerade auch schon gesagt hast, mit seinen Eltern alt zu werden. Mhm. Da fühle ich mich ja schon allein super privilegiert. Und dann habe ich auch noch gleich zwei Elternteile, die super, super empathisch und lieb sind und auch damals schon so weit ihrer Zeit voraus mit der Erziehung und immer für uns da und immer Verständnis für alles und alles möglich gemacht. Und so einfach, ich könnte mir keine besseren Eltern wünschen als meine eigenen Eltern. Und deswegen, wie gesagt, also ich weiß nicht, wie das für den Großteil der Menschen ist, aber man hat ja so eine Vorstellung in seinem Kopf und ich habe diesen Kinderwunsch, seit ich 14 bin und für mich war das unvorstellbar, beziehungsweise habe ich einfach nie dran gedacht, irgendwann Kinder zu haben und nicht meine Eltern als Oma und Opa dabei zu haben. Und das fängt ja schon an mit diesem Schwangersein. Also da habe ich noch viel weniger dran gedacht, aber so dieses, bei mir war das immer so, wenn irgendwas war, egal wo ich in Deutschland gelebt habe und ich habe auch schon vorher im Ausland gelebt und alles Mögliche. Meine erste Anlaufstelle sind immer meine Eltern. Also zu einem Punkt, wo ich mir manchmal denke, bin ich vielleicht ein bisschen zu unselbstständig? Also klar, ich bekomme meine Waschmaschine selbst eingestellt und sonst irgendwas. Aber ich habe immer das Bedürfnis, alles mit meinen Eltern zu teilen. Auch die schweren Dinge, weil meine Eltern mich immer auffangen. Und das gilt auch für den Rest von meiner Familie. Also mein Bruder, meine Schwägerin, meine Oma, da sind alle immer da. Mhm. Und wir haben so ein krass enges Verhältnis auch. Und das ist ja total irre, weil für viele Leute ist das eine Horrorvorstellung. Weil wir zu Hause einen Vier-Generationen-Haushalt haben. Mhm. Meine Eltern, meine Oma, mein Bruder und seine Frau und deren Sohn. Ja. Also die sind vier Generationen, leben da unter einem Dach. Und das ist der Shit, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber meine Oma ist 91. Mein Neffe, mein kleines Patenkind, der ist winziglich klein, der kann jetzt gerade laufen. Das ist so ein richtiger Sonnenschein. Mein Bruder ist nur ein Jahr jünger als ich, also der ist jetzt dann 32. Und das ist so, ja, meine Eltern sind halt irgendwo dazwischen und alle verstehen sich. Also klar, du hast immer mal irgendwie Reibereien, aber es ist wirklich fast ekelhaft, wie harmonisch unser Zusammenleben daheim immer war. Zwischenzeitlich habe ich da noch mitgewohnt, in der Wohnung bei meinem Bruder. Und klar gibt's da mal Reibereien, aber grundsätzlich kenne ich keine andere Familie, wirklich keine. Und ich kenne einige tollen Familien, wo das so läuft wie bei uns. Mhm. Natürlich ist nicht alles perfekt und natürlich mag nicht jeder alles am anderen, aber dass das überhaupt so funktioniert und dass alle sagen, ich bin unglaublich glücklich in der Situation, obwohl alle unter einem Dach wohnen, das kenne ich so nicht. Nee. Also wenn ich meine Freunde fragen würde, würdest du freiwillig mit deinen Eltern und mit deiner Oma in einem Haus wohnen, die würden mir einen Vogel zeigen.
Ja, ja, zwei Wochen Urlaub war grenzwertig.
Ja, ist so. Oder über Weihnachten heim ist immer Horror, wo ich mir denke, das finde ich so krass. Andere Leute müssen einfach ihre Akkus aufladen, nachdem sie mit ihren Eltern abgehangen haben. Mhm. Und wenn ich meine Akkus aufladen muss, dann rufe ich meine Eltern an. Mm, ja. Also das ist so, da fühle ich mich extrem privilegiert und sehr, sehr dankbar und ja, also meine Eltern haben da sehr viel richtig gemacht und sind ganz tolle Eltern und ich wünsche mir auch, dass für meine Kinder, die ich hoffentlich irgendwann habe, egal ob das meine eigenen sind oder Adoptierte oder weiß der Kuckuck was, aber das würde ich mir so wünschen und ich glaube, deswegen war das für mich auch echt extra schlimm, dass die nicht da sind, ja, weil wir einfach so ein krasses Verhältnis haben und weil ich auch wusste, dass es in dem Moment einfach nicht möglich ist. Also klar kannst du telefonieren, aber es ist einfach was anderes, ob dich dein Papa mal in den Arm nimmt oder deine Mama oder du am Telefon bist.
Natürlich.
Und das waren halt einfach so viele Ebenen. Das fand ich auch so krass bei der Fehlgeburt, dass es einfach so viele verschiedene Ebenen gibt dabei, die einen überwältigen können und die schlimm sind und die traurig sind. Und gleichzeitig auch aber einige Ebenen, die eigentlich sehr schön und heilsam sind, so verrückt das klingen mag. Aber also dieser Gedanke, hey Christine, du konntest überhaupt schwanger werden, wie krass ist das? Das ist ja eigentlich was super Gutes und was super Schönes und rein objektiv betrachtet auch wichtig auf dieser Reise, dass mein Körper überhaupt in der Lage ist, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Mhm. Das ist ja ein Riesengewinn für mich.
Ja.
Und auch dieser Punkt, der natürlich bis zu einem gewissen Grad auch immer wehtun kann, aber dieser Gedanke, der mir sehr viel Heilung gebracht hat, dass dieser Körper auch etwas regelt, was vielleicht nicht funktioniert hätte. Mhm. Also, dass wahrscheinlich irgendwas nicht gestimmt hat, was auch immer es war. Da möchte ich mir auch nicht so viel Gedanken drüber machen, weil das ist schon wieder was, wo ich dann so in die Abwärtsspirale komme. Aber dieser Gedanke, dass mein Körper das alleine hinbekommen hat, diese Schwangerschaft zu beenden, also dass da eine Entscheidung in meinem Körper gefallen ist, dass mein Körper gesagt hat, nee, das ist es jetzt an diesem Punkt nicht. Wir beenden diese Schwangerschaft. Und dass mein Körper das auch geschafft hat, diese Schwangerschaft zu beenden.
Mhm.
Das war schon was, was mir auch wirklich viel gebracht hat, weil ich auch im Freundeskreis schon mitbekommen habe, dass bei einer Untersuchung rausgekommen ist, dass ein Kind nicht lebensfähig wäre. Mhm. Und dass diese Eltern dann selbst die Entscheidung treffen mussten, ob sie diese Schwangerschaft beenden oder nicht. Und dass mir diese Entscheidung einfach abgenommen wurde, dass bedeutet mir auch auf eine Art einfach viel, obwohl man natürlich hilflos ist und sich denkt, oh, hätte ich was anders machen können, bin ich schuld dran. Also ich hatte auch wahnsinnige Schuldgefühle, weil ich habe nichts gemacht in einem Ausmaß, wo man sagt, boah, das hätte ich nicht machen dürfen, aber ich war vorher beim Sport. Und danach hat das angefangen. Und meine Frauenärztin hat gesagt, ich soll mir da überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil es hätte auch dann irgendwie 3 Stunden später passieren können, wenn ich mit den Hunden spazieren bin oder, man weiß es nicht. Aber mein erster Impuls war erstmal, oh Gott, also das klingt total hart, aber ich habe das umgebracht. Ja. Also ich war jetzt gerade beim Sport und ich bin jetzt schuld. Also da waren so viele verschiedene Gefühle. Ich bin alleine, beziehungsweise ich habe nur meinen Mann. Ich bin traurig, weil ich nicht mich um meinen Mann kümmern kann, der gerade auch komplett am Ende ist. Meine Lieblingsmenschen, die uns gerade helfen könnten, sind voll weit weg. Deswegen fühle ich mich ganz einsam. Dann hatte ich auch so ein bisschen dieses Schuldgefühl oder relativ stark diese Schuldgefühle und auch so ein bisschen dieses Gefühl, es klappt bei allen außer bei mir und mein Körper hat mich verraten, obwohl ich ja so gut drauf vorbereitet war, aber das war trotzdem in mir drin. Also das hat mich auf jeden Fall da auch so ein bisschen begleitet in der Zeit. Und dann halt auch immer noch diese Gefühle wie dieses, ja, mein Körper hat es aber trotzdem geschafft, das zu beenden, das ist gut, ich konnte überhaupt schwanger werden, das können viele andere nicht, das ist ein richtig krasses Privileg und überhaupt bin ich aufs erste Mal schwanger geworden. Und das waren so ganz viele
Gleichzeitigkeiten.
Gegensätze, ja, es waren so viele Punkte, die da in meinem Kopf waren, deswegen, ich kann jetzt gar nicht sagen, war das ein stechender Schmerz, war das eine Leere, war das eine Verzweiflung, war das eine Resignation, es war nämlich alles auf einmal irgendwie, also ich kenne das auch so nicht, also ich glaube, am nächsten ran kommt tatsächlich das Gefühl, wenn jemand stirbt, ehrlich gesagt. Also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was da so am nächsten rankommt. Und das war sowas. Aber das war anders. Mhm. Das war trotzdem irgendwie anders und ich kann es nicht so richtig definieren, ehrlich gesagt.
Ist es auch unglaublich schwer, das in Worte zu fassen. Aber ich finde, du hast das sehr schön hart, aber schön und wahrscheinlich so, wie jetzt viele hören zu und sagen, ja, ganz genau, so fühlt sich das an. Und diese Schuld, das ist so Irrsinn im Grunde, aber ich kenne das auch, ich hatte ja auch 5 Fehlgeburten und ich habe immer...
Das ist so krass.
Ja.
Und wie schafft man das?
Tja.
Wie schafft man das? Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich schaffe das nicht nochmal.
Ja, ja. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich mutmaße immer, dass es ein bisschen mit Resilienz zu tun hat. Und ich glaube, du hast durch diese bedingungslose Liebe und diesen Halt und diese Rückendeckung hast du wahrscheinlich eine gute Portion Resilienz mitbekommen. Ich mutmaße in meinem Fall, dass ich ja schon vorher meine Mutter verloren habe mit 27.
Ja.
Und das hat mir so den Boden unter den Füßen weggerissen.
Verstehe ich. Ich weiß gar nicht, wie man das überleben soll, ehrlich gesagt. Ja,
und ich habe auch zwischendurch nicht gewusst, ob ich das überleben kann.
Ja, verstehe ich.
Also es ist so, dass Und du merkst ja auch, das berührt mich immer noch, ne? Also das,
ja, natürlich.
Das ist einfach jetzt, es ist 17, fast 18 Jahre her und trotzdem ist das eine Wunde, die immer bleibt. So,
ja, die nicht ständig. Es ändert ja auch nichts daran, nee, dass die Mama einfach nicht mehr da ist. Genau. Und die fehlt einfach für immer.
Immer, ja.
Ganz das ist voll krass, weil meine Mama ist noch da und meine Mama ist toi, 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 super gesund und ja, gut drauf und keine Ahnung was. Aber man sieht das ja auch, dass ich das schnell ändern kann. Und alleine diese Vorstellung, und das ist so krass, also bei allem anderen würde ich sagen, okay, ich kriege alles irgendwie hin, aber bei dem Gedanken, dass irgendjemand aus diesem engsten Familienkreis, mhm, oder mein Partner stirbt, wie du gerade schon gesagt hast, man weiß gar nicht, ob man das überlebt, weil, mhm, das so schlimm für einen ist. Deswegen, ja, ich finde das wirklich bewundernswert,
das ist,
dass
auch,
du das so, ja, geschafft hast.
Also ich war auch wirklich an einem ganz krassen Tiefpunkt, da habe ich auch in einer Folge von erzählt, als ich dann nach der 5. Fehlgeburt dachte, boah, schaffe ich das? Halte ich das aus? Weil ich Angst hatte, dass der Schmerz, dieses Kind nicht zu bekommen, sich genauso anfühlt wie der Schmerz in dem Moment, als meine Mutter, ja, gestorben ist. Und ich habe gedacht, ich, ja, weiß nicht, ob ich es nochmal schaffe.
Ja, verstehe ich.
Ja, und das, also das sind Abgründe, ne? Also das sind krasse Abgründe, in die man da guckt. Und dazu dann eben noch diese Schuldgefühle, diese eigentlich unsinnigen, aber man sucht halt sofort. Ich weiß noch, ich habe ständig, wenn ich schwanger war, so frisch, war ich irgendwo essen und oder eingeladen und immer war irgendwas nicht durchgebraten. Der Burger und es war so dunkel im Restaurant, wir konnten das nicht sehen. Dann habe ich es erst nach der Hälfte gesehen und dachte, scheiße, Toxoplasmose, man soll nichts Rohes essen. Hähnchen nicht durchgebraten. Also solche Geschichten. Und dann habe ich immer gedacht, ja, was ist das jetzt? Nur so dieses auf Spurensuche gehen und so weiter.
Ja.
Und das macht man.
Und das macht einen verrückt.
Wahnsinnig. Und wenn man dann halt wieder schwanger wird, also ich habe dann halt auch auf alles penibel geachtet. Ich habe alles, was ein Risiko sein könnte, dann weggelassen. Wo natürlich auch Leute zu mir gesagt haben: Boah, Lena, du bist echt drüber. Aber ich habe gedacht: Ja, aber ich muss ja auch hinterher mit, ja, den bohrenden Fragen leben. Und das schaffe ich nicht nochmal.
Und keiner hat das Recht, da ein Urteil drüber zu fällen. Ja. Das ist ja auch das Krasse. Ich glaube, jeder Mensch, der hier zuhört und sich aktiv dazu entschieden hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, hat ein ganz anderes Empathielevel als das Gros der Gesellschaft, beziehungsweise der Durchschnittsmensch, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil, und das, davor hatte ich so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, mhm, bevor ich das geteilt habe, bevor ich überhaupt das mit irgendjemandem kommuniziert habe, dass ich nicht auf genug Verständnis stoße, mhm, aller, naja, aber, also viele Frauen haben Fehlgeburten und naja, mhm, aber Gott sei Dank ist es irgendwie passiert, bevor irgendwie, mhm, du die Entscheidung treffen musstest oder, und das halt in einem, oder auf eine Art, die mir das Gefühl gibt, naja, stell dich halt nicht so an.
Ja, ja.
Davor hatte ich so ein bisschen Angst und ich weiß, dadurch, dass ich das mit meiner Community geteilt habe und du kriegst das ja natürlich auch als Therapeutin, mhm, und als Mensch in dieser Bubble wahrscheinlich sehr stark mit, dass viele Frauen einfach genau dieses Mindset entgegengebracht, mhm, bekommen. Und das finde ich so krass. Das war für mich auch wirklich, da hatte ich wahnsinnig Glück, dass ich in diesem Moment einfach nicht funktionieren musste. Das empfinde ich auch als extrem großes Privileg. Ich bin selbstständig. Mhm. Ich kann alle meine Termine absagen, wenn das der Fall sein muss. Mhm. Ich habe eine wahnsinnig tolle Geschäftspartnerin, die mir alles abgenommen hat, was irgendwie geht. Toll. Die auch wahnsinnig viel Verständnis hatte. Und ich habe gelogen. Die wusste das. Der, mhm, habe ich das direkt gesagt, ja, weil das stimmt überhaupt nicht. Mikey wusste das und sie wusste das, mhm, weil ich mit ihr arbeite, weil ich wusste, dass das Thema irgendwie aufkommen kann und weil ich das Gefühl hatte, bei ihr ist die Info super gut aufgehoben und ich wollte auch irgendjemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Mhm. Sie hat auch schon ein Kind. Mhm. Sie hatte keine Fehlgeburt, aber sie hat auch ein Kind. Hatte eine Schwangerschaft hinter sich und irgendwie habe ich jemanden gebraucht, mit dem ich über diese ganzen wilden Gedanken in meinem Kopf sprechen kann, weil das war für mich einfach so auch ein sicherer Hafen, der mir da sehr viel geholfen hat in dieser Zeit. Und ich hatte das Glück, dass ich nicht funktionieren musste, ja, dass ich nicht in meinen 9-to-5-Job gehen musste und so tun muss, als wäre nichts, weil ich noch gar nicht in der Lage gewesen wäre, das zu kommunizieren. Mhm. Aber die Vorstellung, dass so viele Frauen, mhm, nach einer Fehlgeburt einfach ganz normal zur Arbeit gehen und das entweder nicht kommunizieren können oder nicht kommunizieren wollen, und das muss ja auch keiner kommunizieren, mhm, und da einfach ihren Job machen, das ist für mich, das ist so krass. Ich habe da so einen krassen Respekt davor und gleichzeitig finde ich das einfach so beschämend, dass das in unserer Gesellschaft stattfinden muss und wir nicht einfach an dem Punkt sind, wo man sagt, okay, Fehlgeburt, bitte, egal welche Woche das war, das muss wahnsinnig schlimm für dich sein. Wenn du möchtest, komm gerne zur Arbeit, wenn es dich ablenkt. Wenn es dich nicht ablenkt und du Zeit für dich brauchst, bitte bleib zu Hause. Ich meine, da hat sich ja jetzt gerade ein bisschen was getan.
Aber ab der 13. gewissen Wochenzeit.
Halt erst, ja. Ne? Und das finde ich halt auch so krass, weil ob ich jetzt in der 10. Woche bin oder 13. Woche, was macht das für einen Unterschied? Vielleicht macht das einen kleinen Unterschied, weil wir diese magische 12-Wochen-Grenze haben und man sich dann vielleicht noch so ein bisschen sicherer fühlt. Aber vom Gefühl her möchte ich persönlich überhaupt keinen Unterschied machen, ob jemand ein Kind in der 4. Woche, in der 8. Woche oder in der 15. Woche verliert. Natürlich kann das sein, dass es einen Unterschied macht für die eine oder andere Person. Und es kann auch sein, dass die eine Frau das in der 15. Woche besser wegsteckt als die andere in der 6. Woche, weil wir ja gar nicht wissen, wie die Umstände sind.
Genau, und wie resilient sie ist. Und
ja,
ich finde, da ist es halt auch immer so wichtig. Also ich finde, man kann sagen, bestimmt ist das immer schlimmer, also je später das ist, das muss brutal sein. Ich möchte aber nicht, dass das gleichbedeutend ist mit, auch wenn es noch so früh war, dann ist ja nicht so schlimm.
Genau.
Dieses Bagatellisieren finde ich wirklich furchtbar, weil das steht niemandem zu. Man weiß nicht, wie derjenige sich fühlt und was das mit, und dann kommt noch die Hormonlage dazu. Es gibt Frauen, das habe ich mir von einer Ärztin sagen, das habe ich mir von einer Ärztin sagen lassen, die sind kurz vor ihrer Periode, hat gar nichts mit Kinderwunsch und Schwangerschaft zu tun, einfach weil dann ja das Progesteron sinkt oder wirklich krass absinkt, sind die nahezu suizidal, weil das so krass ist.
Ist es nicht krass, eine Frau zu sein? Wie krass ist es, eine Frau zu sein?
Wirklich.
Und dann kommen irgendwelche Männer daher, die überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen weiblichen Hormonen haben oder irgendeinem Zyklus und erzählen uns, wir sollen uns nicht so anstellen oder es wird schon wieder. Und ach ja, keine Ahnung, ich habe auch einen Kumpel, da hat es beim ersten Mal nicht geklappt, aber die haben ja jetzt auch ein Kind. Und was ich auch richtig krass finde, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, weil ich habe noch keine Kinder, aber das habe ich auch durch das Teilen dieses Themas gemerkt, wie schlimm das auch sein kann, wenn du schon ein Kind hast und dann hättest du unbedingt gerne noch ein zweites oder ein drittes oder was auch immer und dann klappt das nicht und dann hast du diese Trauer und musst dich noch um ein anderes Lebewesen kümmern, das du noch irgendwie regulieren musst und den Alltag irgendwie gestalten musst und kannst dich halt nicht im Bett verkriechen und so traurig sein. Und gleichzeitig hast du die Gesellschaft, die dir sagt, stell dich nicht so an, du hast ja schon ein Kind.
Ja.
Also wie gesagt, diese Vielschichtigkeit von diesem Thema und diese Brutalität und gleichzeitig den Stellenwert in der Gesellschaft, das finde ich einfach crazy. Also das geht für mich überhaupt nicht zusammen.
Nee, überhaupt
und diese Erwartungshaltung auch an Frauen. Also grundsätzlich, was du ja alles sein musst als Frau und was du vor allem auch alles sein musst als Mutter. Und dann gleichzeitig bist du schwanger und bist dir eigentlich ab dem Moment an, wo du schwanger bist, bist du ja eigentlich eine Mama.
Ja.
Dann sollst du dich nicht so anstellen. Ja. Also negative Gefühle bitte nicht und bitte belaste uns nicht als Gesellschaft mit deiner Trauer und sowieso und überhaupt, aber bitte hab 5 Kinder. Wie das stattfinden soll, das ist uns egal und wenn du auf dem Weg traurig bist, dann sag's bitte einfach nicht. Also ich habe das zum Glück nicht so erlebt, aber ich weiß, dass das für viele Menschen so ist und ich bekomme das ja auch mit im Bekanntenkreis, was da auf der Arbeit dann so gesagt wird oder auch im Freundeskreis und auch in der Familie, also was da teilweise so für Sprüche rausgehauen werden und dann auch habe ich das auch in der Community mitbekommen und deswegen, wie gesagt, ich fühle mich sehr privilegiert, ich habe das Gefühl, dass ich in einer sehr schlimmen Situation, vielleicht einer der schlimmsten Situationen in meinem Leben für mich, einfach wirklich das Best-Case-Szenario erwischt habe, weil ich einen sehr empathischen Ehemann habe, weil ich eine tolle Familie habe, die mir trotz allem und obwohl die so weit weg ist, so viel Rückhalt gegeben hat, weil ich super viel Verständnis von meinen Freundinnen bekommen habe und weil ich auch nochmal mehr Rückhalt habe, weil ich so eine tolle Community habe. Das klingt total komisch und ich glaube, das kann man sich schwer vorstellen als Mensch, der jetzt nicht bei Social Media irgendwie großartig aktiv ist, aber ich habe über die Jahre wirklich so eine coole Verbindung zu meiner Community aufbauen dürfen und auch einfach wahnsinnig Glück, dass ich so viel wohlgesonnene, coole Frauen da drin habe. Also ich habe sehr wenig Männeranteil. Ich glaube, ich habe irgendwie auf diesem Lea-Christine-Account, den ich da habe, dieser kleine Account, wo ich viel über meine weiblichen Themen spreche, beziehungsweise über meine ganzen privaten Themen, die jetzt nicht pferdig sind. Ich komme ja eigentlich aus dem Pferdebereich, da ist der große Account angesiedelt. Da habe ich einfach, also ich kann diese Community kaum in Worte fassen, weil die so cool und reflektiert sind und das ist ja gerade im Internet auch nicht normal.
Nee.
Also das Durchschnittsklima in Kommentaren, gerade in deutschen Communities, das muss man auch noch dazu sagen, ist ja sehr viel belehren, meckern, beschweren, judgen, verurteilen. Also das ist ja wirklich, da weht ein rauer Wind oft in den Kommentarspalten. Mhm. Auch wenn da viele tolle Leute oft mit drunter sind. Aber ich habe das Gefühl, ich bin da in einer sehr behüteten Bubble, weil der Großteil meiner Girls da so ist in der Community. Mhm. Und das mag sehr komisch klingen. Und jeder geht ja auch anders mit Trauer um. Und das finde ich auch super wichtig, das anzuerkennen, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Für mich hat das wahnsinnig viel bedeutet, das dann an einem gewissen Punkt nach ein paar Wochen nach außen zu tragen, mhm, weil mich das auch so ein bisschen belastet hat, dass ich es am Anfang nicht teilen konnte und auch nicht wollte, mhm, weil ich trotzdem weiter gepostet habe nach ein paar Wochen, weil ich das einfach wollte. Das war so mein Alltag, das ist ja mein Job, mhm, zu posten und da die Leute mit in meinem Alltag zu nehmen und da meinen Podcast auch noch zu haben und so. Und am Anfang habe ich das niemandem gesagt, ich konnte es auch Lisa nicht sagen. Mhm. Also Lisa ist ja auch eine gute Freundin von mir, aber ich war einfach nicht bereit. Ich konnte das nicht mal meiner besten Freundin sagen, mhm, eine Zeit lang, weil das einfach so viel zu für mich war. Und trotzdem habe ich da meinen Job ab einer gewissen Anzahl an Tagen weitergemacht und ich war so raus. Ich war so unzuverlässig. Ich hatte so eine kurze Zündschnur. Ich war so angespannt und habe auch einfach Fehler gemacht, die vermeidbar gewesen wären, wenn ich gesagt hätte, hey, ich brauche einfach Hilfe. Da hätte ich gar nicht dazu sagen müssen, hey, ich hatte eine Fehlgeburt. Aber ich konnte gar nichts. Ich war einfach so, mhm, ja, einfach in diesem Nebel, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und das war schon schwierig genug. Und ich wurde dann aber, als ich das kommuniziert habe, sowohl an meine Freundin als auch an meine Community so krass aufgefangen. Mhm. Und mir persönlich, und das ist ja auch immer Geschmackssache oder persönliche Präferenzsache, mir hat das extrem geholfen, mich auszutauschen mit anderen Frauen, ja, und zu wissen, wie war es eigentlich bei dir? Und das ohne zu judgen, ja, weil das ist ja auch so dieses, vielleicht auch einfach aus der eigenen Trauer heraus, dass dann teilweise das kommt so, ja, also ich habe mich damals nicht so angestellt oder keine Ahnung, bei mir war es viel schlimmer oder das habe ich gar nicht erlebt, ehrlich gesagt. Und ich weiß, dass es das gibt und ich weiß auch, dass das im Normalfall eigentlich niemand böswillig macht, sondern weil das einfach Traumata sind, die man sich mit sich rumträgt und weil das einfach auch wirklich schwierig ist, dann zu sehen, wie andere Leute damit umgehen. Im Zweifelsfall, für mich war das gut, mir hat das gut getan. Ich teile das wahnsinnig gerne mit meiner Community bis zu einem gewissen Grad. Ich kann auch nicht alles teilen und ich merke auch, dass mir manche Sachen wahnsinnig schwer fallen, weil ich zum Beispiel jetzt aktuell, das ist jetzt wirklich schon eine Ecke her, wann war das? Wann war die Fehlgeburt? Die war auf jeden Fall nach 2025 im, lass mich lügen, war es im Oktober. Ich habe das auch bis zu einem gewissen Teil verdrängt, ehrlich gesagt. Mhm. Den Tag müsste ich eigentlich ganz genau wissen, aber ich kann es dir nicht genau sagen. Und ich habe aktuell ein Problem, wenn meine Periode beginnt. Mhm. Also jetzt gerade nicht, weil ich einen Skiunfall hatte und mir da ein Kreuzband gerissen habe und ein Innenband angerissen und fies, einen Schienbeinknochen gebrochen und alles Mögliche. Und ja, jetzt gerade habe ich eine Pause und also ich habe das Gefühl, ich habe das relativ gut verarbeitet, aber ich habe trotzdem ein komplett anderes Stresslevel seitdem, was du vorhin auch schon erwähnt hast, dass ich mir so denke, boah, es hat ja jetzt einmal geklappt und automatisch geht so ein Switch, dass es in meinem Körper klappt und dann muss es jetzt auch wieder klappen. Ja. Und ich kann es ja ganz offen kommunizieren, wir haben das direkt wieder versucht und wir haben das seitdem auch immer wieder zu jedem Zyklus versucht mit den entsprechenden Fruchtbarkeitstests und alles Mögliche auch. Und es hat nicht wieder geklappt. Mhm. Und ich habe auch seit der Fehlgeburt wahnsinnige Probleme mit meiner Periode. Also die hat sich sehr stark verändert, obwohl ich ja gar nicht so super lang schwanger war. Also ich war ja jetzt nicht irgendwie 20, 30, 40 Wochen schwanger.
Aber das ist egal.
Aber ja, ich habe ziemlich starke Probleme mit meiner Periode, die ich vorher nicht hatte und bin da jetzt auch gerade mit meiner Frauenärztin auf Spurensuche, was sich in den USA tatsächlich ein bisschen schwierig gestaltet, weil hier ist alles ganz anders beim Frauenarzt.
Okay.
Also spannend zum Beispiel diesen Abstrich, diesen Standard-Pap-Smear-Abstrich machst du ja alle 5 Jahre, also alle 3 bis 5 Jahre. Ach. Es gibt keinen Ultraschall beim normalen Frauenarzt. Oh. Also ich musste mich jetzt in eine Ultraschallklinik überweisen lassen, zu checken, ob da alles in Ordnung ist.
Okay.
Ich hatte wahnsinnige Probleme nach meiner Fehlgeburt, weil es meinem Körper total schlecht ging, weil ich nicht den deutschen Standards entsprechend behandelt wurde. Scheiße. Ich wurde nicht von einer Frauenärztin richtig gesehen. Ich hatte keinen Ultraschall. Ich habe da einfach so ein bisschen vor mich hingestruggelt und ich habe die Ansage bekommen, wenn es dir richtig schlecht geht, komm bitte vorbei, dann klären wir das ab. Aber wir Frauen haben ja auch gelernt, uns zusammenzureißen. Hm. Und was ist denn richtig schlecht? Ach. Ist richtig schlecht irgendwie so wie Periodenkrämpfe oder schlimmer? Ich habe mein Leben lang früher, bis ich so Mitte 20 war, relativ starke Periodenkrämpfe gehabt. Auch wegen dieser ganzen Vorgeschichte eben. Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe schon Krämpfe, aber ich hatte auch schon schlimmere Periodenkrämpfe, also geht's mir jetzt schlecht oder nicht? Und dann dachte ich immer so, naja, das wird schon normal sein, mein Körper reguliert sich einfach, weil es ist ja auch klar, dass da irgendwas im Körper passiert, also bis zu einem gewissen Grad muss es ja so sein, dass da irgendwas vor sich geht und vielleicht tut mir das einfach ein bisschen mehr weh als anderen, ist das normal, ist es nicht normal, keine Ahnung, aber ich soll mich ja nicht so anstellen. Und dann hatte ich an Halloween, das weiß ich noch ganz genau, hatte ich dann ganz, ganz schlimme, also da ist das so auf die Spitze getrieben worden, hatte ich ganz, ganz schlimme Krämpfe von jetzt auf gleich, zu einem Punkt, wo ich fast ohnmächtig geworden bin. Also da wusste ich nicht, ob ich ohnmächtig werde oder mich übergebe. Da habe ich auf jeden Fall schwarz gesehen. Also ich war nicht minutenlang raus, aber ich war komplett am Ende. Da musste ich dann auch in den Emergency Room und wurde da Gott sei Dank von einem sehr guten, kompetenten Arzt beraten. Aber das war so ein bisschen dieser Stressfaktor, dass ich gar nicht irgendwie weiß, was los ist. Und keine Ahnung, ich weiß bis jetzt nicht, was los ist, weil ich bis jetzt keinen Ultraschall bekommen habe. Dieser Arzt war super kompetent. Der hat gesagt, er ist Papa von zwei Kindern, aber er hat auch zwei Fehlgeburten durch und er findet es schade, dass ich da nicht besser beraten wurde und hier ist alles, was ich wissen muss und er nimmt sich alle Zeit der Welt und es war brechend voll, weil Halloween ist so wie Silvester einfach so eine krasse Partynacht in den USA und da ist einfach wahnsinnig viel los und das hat mir so viel bedeutet, dass der sich so viel Zeit genommen hat, weil er hat gesagt, das ist wichtig und deine Gefühle sind richtig und wichtig und die dürfen hier sein und deine Schmerzen sind richtig und wichtig und du musst dich nicht zusammenreißen und wir finden jetzt raus, was du hast, wenn du willst. Und er hat mir angeboten, einen Ultraschall zu machen, aber es war schon Abend und es waren 6 Stunden Wartezeit und ich wollte nach Hause. Ich war wieder so traurig, weil das kam wieder alles hoch und ich habe so geweint und mir ging es so schlecht. Und mir ging es dann nach diesen ganz, ganz schlimmen Krämpfen über so Wellen immer besser. Und dann hat er gesagt, wenn es mir besser geht, können wir auch einen Ultraschalltermin für danach ausmachen. Und blöd wie ich bin, weil ich manchmal einfach so bin und mich einfach zusammenreißen will, habe ich danach keinen Ultraschalltermin ausgemacht, weil ich mir dachte, naja, mir geht's jetzt schon wieder besser. Und die Frauenärztin hat gesagt, wenn es mir nicht so wirklich schlecht geht, dann wird es schon passen. Und ich dachte nach wie vor, weil es war ja erst ein Monat, vielleicht dauert das einfach noch. Und aktuell habe ich immer so dieses Thema bei der Periode, dass ich so wahnsinnig viel, wie nennt man das auf Deutsch? Das heißt Blood-Cloths, also diese Klumpen. Ja, genau. Dass ich wahnsinnig viel von denen hatte und die hatte ich früher nie. Also ich konnte so quasi in meiner Periode feststellen, was jetzt die ausgeschiedene Eizelle und die Schleimhaut ist, weil das kam halt so quasi mit raus und jetzt habe ich so wahnsinnig viele Klumpen und sehr viel Blut und auch so eine schmerzhafte Periode und irgendwie habe ich das Bauchgefühl, dass vielleicht nicht alles aus meinem Körper entfernt wurde, was da hätte entfernt werden müssen.
Aber du
weiß ich nicht, ob das stimmt.
Du hattest keine Ausschabung, ne?
Nein, das weil ich ja nicht mal einen Ultraschall hatte.
Genau, das war eine kleine Geburt, hattest du.
Da kam auch so viel aus mir raus, dass ich dachte, das ist okay. Und ich dachte mir, ja, die Krämpfe, das wird halt einfach so sein. Und weil ich das auch von Freundinnen weiß, wie schlimm das ist und von meiner Mama mit der Ausschabung und mit dem Tablettenname vielleicht auch, wenn man da irgendwas braucht, habe ich das ehrlich gesagt auch sehr weit von mir weggeschoben, weil ich einfach gehofft habe, mein Körper regelt das von alleine. Ich dachte, mein Körper ist so stark, der schafft das von alleine. Und ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass das so ist, dass sich vielleicht meine Periode einfach aus einem anderen Grund verändert hat. Aber ich habe da jetzt morgen, nachdem wir diese Aufnahme haben, einen Termin in der Ultraschallklinik. Aber nur mal zum Verständnis, dass hier alles so ein bisschen anders ist. Also,
ja, wirklich. Ja. Das ist echt tricky, weil also Ultraschall ist ja bei uns tatsächlich Standard, würde ich einfach mal sagen.
Ja.
Und was, wo ich lange drum kämpfen musste, in Anführungsstrichen, einfach weil ich es vorher nicht wusste, also es hat viel zu lange gedauert, dass meine Gebärmutterspiegelung gemacht wird. Also vielleicht nur so für dich für den Hinterkopf. Ne?
Spannend, ja, das wusste ich gar nicht, dass das geht.
Ja, genau, dass du, weil da guckst du wirklich, das kannst du entweder unter Narkose machen oder auch so. Ich habe das beides hinter mir. Und das ist schon irre, auch als ich nicht in Narkose war, wann guckst du dir schon mal selber in die Gebärmutter? Das gibt's ja eigentlich gar nicht.
Ja, gar nicht. Ja.
Und da mit der Kamera ist wie auf einem anderen Planeten. Aber dann gucken die halt, ob da irgendwo Verwachsungen sind, Vernarbungen oder sowas. Und vielleicht nur so für deinen Hinterkopf. Also ich finde immer so ungefragte Ratschläge doof. Aber das ist mir jetzt gar nicht so einfach.
Nee, ich finde es richtig gut.
Okay.
Vor allem, weil ich mir auch denke, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe dann einfach irgendwann einen Beitrag bei Instagram gepostet und habe gesagt, hey Leute, ich wollte euch ja mal auf den neuesten Stand bringen. Mir geht's nicht so gut. Und das war mir wichtig, nach außen zu tragen. Das hat mir auch extrem geholfen. Einfach so nicht dieses Gefühl zu haben, auch für die Community irgendwie nicht funktionieren zu müssen, weil diesen Druck habe ich in meiner Community nicht, aber einfach nicht diese Trauer verstecken zu wollen.
Ja.
Weil wenn du sehr viele empathische Menschen in deiner Community hast, dann hast du auch sehr viele Menschen, die sehr viel merken. Und ich wollte nicht, dass das von jemandem anderen angesprochen wird.
Ja.
Und dann habe ich auch immer geguckt, dass ich meinen Bauch so ein bisschen verstecke, weil ich hatte einen extrem aufgeblähten Bauch die ganze Zeit. Und es hat auch ewig gedauert, bis das weggegangen ist. Das hat mich auch so geärgert, weil ich bin jeden Tag am Spiegel vorbeigelaufen und wurde wieder dran erinnert. Aber ich dachte, boah, ey. Weißt du, du hast so ein mini kleines Senfkorn Korn, blöd gesagt, in deinem Körper. Mhm. Und dann ist das weg. Oder vielleicht war es auch schon größer zu dem Zeitpunkt. Aber du hast so viele Reminder. Und dann wollte ich das eben nicht so nach außen tragen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich extrem viel Feedback bekommen habe, das mir sehr geholfen hat. Und ich habe auch das Gefühl, der Community hat das geholfen, dass ich das geteilt habe. Und dann habe ich auch ganz viel gelesen von, okay, ich hatte eine Fehlgeburt, zwei Fehlgeburten oder auch mehr. Und bei mir hat man dann irgendwann das und das festgestellt. Und es ist ja absolut verrückt, wie viele Sachen eigentlich eine Schwangerschaft verhindern könnten. Mhm. Also, wo fängst du an? Fange ich mit einer Gebärmutterspiegelung an? Fange ich mit einem Bluttest an? Wahrscheinlich in der Regel eher. Fange ich mit was auch immer an, um zu checken, was in meinem Körper eigentlich los ist? Muss mein Mann jetzt parallel vielleicht einmal seine Spermien checken lassen? Oder? Mhm. Und da fühle ich mich ja auch ein bisschen lost. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland besser ist, aber es ist schwer für mich festzustellen, was ist, weil ich da irgendwie für kämpfen muss und was ist, weil ich mich einfach in einem komplett normalen Rahmen bewege. Mhm. Es kann sein, dass man das Glück hat, dass es so ist, dass du eine neue Layer im Uterus bekommst und dein Körper sagt, ich bin jetzt so fruchtbar wie noch nie, deswegen werden ja auch viele Frauen direkt nach der Fehlgeburt wieder schwanger und dann klappt alles wunderbärchen. Mhm. Es kann aber ja auch sein, dass dein Körper einfach länger braucht und meine Frauenärztin hat mir damals beim ersten Gespräch gesagt, als wir wussten, es ist eine Fehlgeburt, es kann von einem halben Jahr bis zu einem Jahr alles normal sein, bis sich der Körper einmal komplett resettet hat, vor allem, wenn man halt schon so Grundprobleme vorher mit reinbringt. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass es einen komplett anderen Ursprung hat. Und woher weiß ich als Laie, die keine Ahnung von Medizin hat jetzt, wo ich mich dahinter klemmen muss, weil ich sonst im Zweifelsfall nochmal so eine Fehlgeburt riskiere. Und wo muss ich einfach sagen, nee, es ist jetzt einfach so, mein Körper braucht länger. Das ist für mich wahnsinnig schwierig. Super. Und da muss ich gerade wirklich versuchen, nicht in Stress zu kommen. Gerade bei diesem Punkt, was ich dir gerade gesagt habe, vor 2 Tagen hat jetzt meine Periode angefangen und weißt du, was verrückt ist? Ich hatte ja jetzt diesen Skiunfall und ich habe sehr viel Schmerzmittel genommen und ich war einfach körperlich überhaupt nicht fit. Wir haben einfach jetzt eine Pause gemacht, weil ich wusste, dass ich ein CT brauche, ich wusste, dass ich im Zweifelsfall operiert werden muss und dann will man natürlich nicht schwanger sein. Und deswegen haben wir eine Pause gemacht und obwohl ich wusste, ich kann faktisch nicht schwanger sein, es gab keine Möglichkeit für mich jetzt schwanger zu werden, kamen die Tage und ich war wieder traurig, weil du einfach, weißt du, dieses Stresslevel ist so krass durch dieses, was muss ich jetzt checken, was muss ich nicht checken, ist mein Körper okay, ist mein Körper nicht okay, ist das normal, ist das nicht normal, ich konnte schwanger werden, also kann ich jetzt vielleicht wieder schwanger werden und wann ist das eigentlich realistisch und das macht mich so wahnsinnig, weil und das ist der einzige Punkt, wo ich sagen muss, den ich so ein bisschen negativ wahrgenommen habe von außen. Und es ist auch nur aus einem Impuls heraus, dass die Leute helfen wollen. Aber ich finde das überhaupt nicht heilsam und
hilfreich.
Dieses, du darfst dich nicht stressen. Och. Wenn du dich stresst, wird das gar nichts. Und das ist für mich wirklich was, wo ich mir denke, wollt ihr mich alle komplett verarschen? Vor allem die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr gestresster Mensch bin. Ich bin einfach all over the place, all the time. Ich habe ADHS. Ich habe so ein bisschen Problem mit Overthinking. In meinem Kopf sind 10.000 Tabs gleichzeitig offen, zu jeder Zeit. Und das ist schon stressig in einer Situation, wo ich einfach, sag ich mal, auf einem normalen, entspannten Level bin. Mhm. Und dieses, du darfst dich nicht stressen, impliziert für mich immer, ich bin von Grund auf nicht gut genug. Das wird nie klappen, weil ich einfach ein sehr gestresster Mensch bin durch meine ganzen Themen, die ich da in meinem Kopf habe. Und ich bin schuld, dass es gerade nicht klappt, weil ich zu gestresst bin. Und das ist ja eigentlich Quatsch.
Das ist totaler Quatsch. Also das ist der meistgehasste Satz im Kinderwunsch, glaube ich. Also bei mir rankt er auf jeden Fall auf Top 1. Weil wem hat es denn jemals geholfen, wenn dir einer sagt, stress dich mal nicht. Oh, gute Idee. Hab keine Angst. Ach gut, danke, dass du sagst. Ja, dann höre ich jetzt auf damit. Es suggeriert eine unglaubliche Schuld. Und niemand kann das. Also eigentlich müsste man sagen, herzlichen Dank. Nach diesem Kommentar bin ich jetzt nicht nur weniger gestresst, sondern ich bin auch noch scheiß wütend, weil das hilft mir einfach gar nicht. So, also ich sage das in jedem Podcast, auch in dem ich zu Gast bin, weil das so nervig ist. Ich habe auch mal schon mal eine Folge fürs Umfeld gemacht. Die Leute sagen das aus einer Überforderung heraus, aus einer Ahnungslosigkeit heraus, aber nützt ja nichts. Es kommt halt, es tut wahnsinnig weh und es nervt. Und
vor allem, es gibt ja auch so Sätze, die sind aus der Ahnungslosigkeit heraus und die sollen heilsam sein, aber ich weiß nicht, was der Satz, stresst dich halt nicht so, also das kann natürlich auch netter formuliert sein, aber ich weiß nicht, was der bringen soll, weil der ist ja von vornherein einfach keine Ahnung, am besten, am liebsten habe ich es noch, wenn jemand hinterher sagt, ja, ich habe auch Freunde, die haben das jahrelang probiert und sich voll gestresst und dann haben die den Kinderwunsch einfach aufgegeben und dann waren sie auf einmal schwanger, wo ich mir denke, das kann doch dein Ernst nicht sein.
Nein,
das kann doch dein Ernst nicht sein, dass du sowas sagst.
Diese ätzenden Geschichten, die kursieren immer noch und ja, es mag sie vielleicht irgendwo geben.
Sicherlich.
Aber es gibt.
Und ich bin mir sicher, dass Entspannung hilft. Aber du kannst mir doch nicht sagen, wenn ich mich weniger stresse, klappt es dann auf einmal. Also, das macht mich wütend.
Ja, das
macht mich
wirklich sauer. Das ist wirklich richtig fies. Ja,
ja,
also, man weiß auch, dass dieser kleine Stress nicht so schlimm ist. Also, wenn du wirklich ein Hardcore-Stresslevel hast, weil du zum Beispiel ganz viele Nachtschichten schiebst oder ich weiß nicht was, das ist ja auch total individuell, dann kann das schon eine Einwirkung haben. Bei mir halt Hypnose hat total geholfen bei mir. Und zwar,
spannend.
Ja, das war wirklich gut. Also ich kann auch gerne nochmal die Links wieder in die Shownotes packen oder die auch schicken, weil das ist extra Kinderwunsch-Hypnose. Und
cool.
Ja, das ist wirklich cool, weil es halt, also es beruhigt nicht nur das Nervensystem, sondern es hat Einfluss auf den Körper. Also ich habe eine Klientin, die hat das ein Jahr lang versucht, auch mit Medikamenten und allem Möglichen und künstlicher Befruchtung und das hatte sich nie was groß verändert. Und dann hat sie die Hypnose mit dazu genommen und dann hatte sie auf einmal eine höher aufgebaute Gebärmutterschleimhaut.
Wie crazy ist das?
Ja.
Das ist krass auch, was der weibliche Körper einfach leistet.
Ja.
Egal, ob das jetzt eine Schwangerschaft ist, die bis zum Ende gut läuft und da wirklich auch ein Kind am Ende steht, aber auch alleine dieses Schwangerwerden, diese ersten paar Wochen oder auch mehrere Wochen, diese Fehlgeburt, was da alles im Körper passiert, diese ganzen Prozesse, das ist wirklich faszinierend.
Total.
Und was mir sehr geholfen hat, ist einmal das, also dieses Anerkennen, dass mein Körper das überhaupt geschafft hat, schwanger zu werden. Wider alle Erwartungen oder mit geminderten Wahrscheinlichkeiten. Da habe ich mich schon mal richtig drüber gefreut und da erinnere ich mich immer wieder dran, dass ich das cool finde, was mein Körper alles kann und wie der mich jeden Tag durchs Leben trägt und dass das vielleicht irgendwann wieder funktioniert. Und wenn nicht, ist es auch kein Problem, weil es ist schon krass, dass das überhaupt so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert. Und ein Riesenpfeiler neben meiner Familie und vor allem auch meinem Mann, der mich so krass aufgefangen hat, ist einfach Therapie. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich mich in einem richtig krassen Abwärtsstrudel befinde, obwohl ich vorher eigentlich in einem ganz guten Zustand war. Aber dann kommen halt viele Themen, die so im Alltag unter der Oberfläche brodeln, hoch. Also dieses, ich fühle mich hier manchmal einsam, weil ich so weit von meinen Eltern und meiner Familie und von meinen besten Freunden weg bin. Ich bin hier manchmal überfordert, weil ich ja auch das Ganze, das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich spreche auch sehr gut Englisch, aber dann sitzt du beim Frauenarzt, bekommst kein Wort raus, weil du so schluchzt und dann musst du noch immer überlegen, was heißt eigentlich was auf Englisch. Das heißt, du hast noch die Sprachbarriere dazu, du hast noch diesen Stress dazu, dass du irgendwie am Business am Laufen halten willst. Also ich meine, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie in 2, 3, 4 Wochen komplett an die Wand gefahren wäre. Aber das sind ja alles so Themen, die dann gleichzeitig auf dich einschlagen. Und das ist ja so schon eine große, stressige Situation und Herausforderung jeden Tag. Und dann kommt noch sowas dazu.
Ja.
Und ich habe in meinem Leben vorher schon Therapie gemacht, weil ich einfach da verschiedene Lebensereignisse gut mit bewältigen konnte. Also zum Beispiel vor der Auswanderung. Die Auswanderung hat mir extrem viel Angst gemacht. Nicht, weil ich dachte, ich schaffe das nicht. Ich hatte bis zu einem gewissen Punkt Bock, mit meinem Mann in die USA auszuwandern, bevor das hier alles so downhill ging. Und es hat sich ja damals dann schon abgezeichnet, kurz bevor wir ausgewandert sind, dass das eventuell eine Möglichkeit ist. Und da bin ich dann relativ schnell in die Überforderung gekommen, dass die politische Situation so ist, wie sie ist. Und dann natürlich das von der Familie weg sein. Auch der Kinderwunsch war für mich ein Thema in der Therapie zum Auswandern, dass ich gesagt habe, hey, ich wünsche mir so dringend Kinder. Und wenn ich hierbleiben könnte, würde ich morgen in Anführungszeichen ein Kind bekommen. Oder dann wäre ich morgen schwanger, wenn es irgendwie möglich wäre. Weil dann hätte ich meine Eltern und dann hätte ich meine Freundin. Und wir wissen alle, it takes a village. Und hier bin ich alleine. Und das sind alles so Themen, die dann so hochgebabbelt sind. Und da habe ich damals schon wirklich einen großen Erfolg gehabt in der Therapie. Ich hatte vorher schon Therapie gemacht bei einem großen Verlust in meinem Leben. Dann hatte ich mal einen Burnout mit einem Hörsturz. Und da habe ich auch eine Therapie gemacht. Und im Endeffekt mache ich keine dauerhafte Therapie, sondern dann, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht alleine.
Ja.
Und bei der Fehlgeburt war das relativ schnell der Fall, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mir Hilfe holen.
Ja.
Und auch da wieder ein wahnsinniges Privileg, dass ich mir das überhaupt leisten kann.
Ja.
Weil wir wissen ja alle, wie rar Therapieplätze sind, wie wir alle wissen, wie lange wir auf Therapieplätze warten müssen.
Ja.
Und zu sagen, ich brauche das aber jetzt, sonst drehe ich durch. Und diese Folgen, die ich daraus habe, sind für mich schlimmer als jetzt eine Therapie privat zu bezahlen und dann auch jemanden zu finden. Also ich habe einfach eine Online-Therapie dann gemacht und habe da zum Glück auch jemanden gefunden, der mich ganz gut aufgefangen hat. Das war wahnsinnig wichtig für mich und das ist auch was, was ich rausgeben kann, wenn mich jemand fragt, was hat dir geholfen, die Therapie zu haben und dann on top der Austausch mit anderen Frauen. Mhm. Sei es in einem Forum, sei es über eigene Posts, sei es im Bekanntenkreis, vielleicht auch im Kollegium irgendwelchen Menschen, denen ich mich vertraue. Das hat mir extrem viel geholfen und das hat mir auch bei meiner Heilung sehr viel gebracht, auch wenn ich es am Anfang nicht konnte. Mhm. Vielleicht können das andere Leute direkt und dann ist es noch einfacher. Vielleicht sagen manche Leute auch, ich möchte es gar nicht teilen. Das kann ja auch sein. Da ist jeder anders
und da könnt ihr genau gucken, was für euch gut ist. Also ich glaube auch immer, dass wenn es raus darf, ist es immer gut irgendwie.
Man hat ja so eine Fehlgeburt nicht innerhalb von ein paar Wochen verarbeitet. Im Zweifelsfall verarbeitet man das nie richtig, je nachdem, wie traumatisch das für jemanden war. Und
es kommt ja auch in Wellen, und wie das mit Trauer
ist. Ja, und das war jetzt dann auch wirklich bei mir öfter so, dass es total auf die Umstände ankommt. Also ich hatte wirklich so, und das klingt total dumm, aber ich hatte so Wochen, wo ich das Gefühl hatte, boah, mir geht's jetzt seit 2 Wochen, sage ich jetzt mal, oder 3 Wochen, so gut, ich glaube, ich bin in Anführungszeichen drüber hinweg. Mhm. Also so, dass ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt bewältigt, obwohl ich tief in mir drin natürlich weiß, dass mich das immer noch beschäftigt und immer noch traurig macht, weil es ist nicht normal, jedes Mal, wenn die Periode startet, selbst wenn man weiß, dass man nicht schwanger sein kann, todtraurig und enttäuscht zu sein, weil man sich denkt, boah, und auch das habe ich manchmal, und das ist auch für mich ein bisschen schwer, zu denken, oh, ich wäre jetzt eigentlich so weit, vor allem, weil ich 2 Freundinnen habe, mit denen ich gleichzeitig schwanger war. Und das ist für mich so ein bisschen schwierig. Wir sind nicht zum gleichen Zeitpunkt schwanger geworden, aber zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Das sind keine super engen Freundinnen, das sind die Frauen der besten Freunde meines Mannes. Und wir verstehen uns super gut, wir sind im Kontakt. Und was für mich tatsächlich, und das habe ich auch geahnt, ehrlich gesagt, was für mich schlimm war, wir haben an Silvester eine Woche zusammen verbracht. Und dann halt zu sehen, wie weit wer ist, über welche Themen man sich so unterhält. Und auch dieses so, ja, guck mal, das ist unser Kinderzimmer. Und guckt mal, ja, das sind die neuen Ultraschallbilder. Und ja, das war krass, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, ich kann meine Gefühle immer relativ gut regulieren und aussprechen und auch damit arbeiten und habe mich auch darauf vorbereitet und wusste, dass das kommen wird, aber das war dann schon, ich habe dann öfter einfach mal so ein paar Stunden für mich gebraucht und habe gesagt, ich muss arbeiten und habe mich dann einfach ins Zimmer gesetzt und war dann weg, weil das ist auch so. Das war einfach schlimm für mich, weil da hatte ich dann auch direkt wieder Schuldgefühle, weil ich mir dachte, was bist du für eine scheiß Freundin? Dass du das einfach nicht anhören kannst, oder was heißt anhören kannst, aber ich habe das Gefühl, ich konnte mich halt nicht 100% für sie freuen, beziehungsweise, das stimmt nicht, ich kann mich 100% für sie freuen, aber dann gleichzeitig diese negativen Gefühle zu haben, das fühlt sich so falsch an. Und das war auch schlimm für mich, vor allem auch, weil die zwei sehr unterschiedlich damit umgegangen sind. Und die eine Freundin, die hat, und das habe ich auch gemerkt, es hat mir auch sehr gut getan, die hat das Thema sehr, wie soll ich das sagen? Die ist das Thema sehr behutsam angegangen. Also die hat das sehr, und die hat das auch sehr gut reguliert. Die hat nie mir einfach irgendwas unter die Nase gehalten. Und die hat auch nie von sich aus mit dem Thema angefangen. Und ich weiß nicht, ob das einfach so ist, weil sie so ist. Aber ich habe das schon, ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, dass die das so ein bisschen levelt. Und das Problem war in dem Moment, dass die andere Freundin gefühlt kein anderes Thema hatte. Und das war für mich wahnsinnig schwierig. Und das war für mich auch so schwierig, weil ich mir in dem Moment dachte, es geht halt auch nicht immer nur um mich. Also es geht überhaupt nicht immer nur um mich. Und gleichzeitig war das so dieser Gedanke in mir, dass ich so wütend geworden bin, weil ich mir denke, checkst du nicht, wie schlecht es mir damit gehen muss, wenn du weißt, dass wir, also und wir sind relativ gleichzeitig schwanger geworden. Dann ist so eine Wut in mir hochgekommen, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und dann habe ich mit meinem Mann drüber geredet, weil ich sage, ich kann mich jetzt nicht nochmal zum Abendessen hinsetzen. Und das Einzige, was ich wieder höre, ist, und das war, ich glaube, das hat mich am meisten getroffen, dass sie sich sehr viel drüber beschwert hat, wie schlimm schwanger sein ist. Und das war in dem Moment, für mich war das so schwierig, weil auf der einen Seite habe ich dieses Gefühl, ich finde es total wichtig, dass Frauen ausdrücken dürfen, wie schwer sie es haben in bestimmten Situationen. Sei es eine Fehlgeburt, sei es eine Schwangerschaft, sei es ihre Periode, sei es was auch immer es ist. Frauen haben das Recht, wütend zu sein, traurig zu sein, erschöpft zu sein. Wir werden ja in so viele Rollen reingepresst, deswegen achte ich eigentlich immer ganz extrem drauf, dass jeder ausdrücken darf, was er will. Und gleichzeitig denke ich mir so, alles, was ich gerade will, ist schwanger zu sein. Und alles, was ich den ganzen Tag höre, ist, wie absolut beschissen du es findest, mit einem gesunden Kind, das bald auf die Welt kommt, schwanger zu sein. Und das war für mich so ein krasser Clash. Boah. Also da kamen dann auch wieder viele Ebenen zusammen. Ja. Zum einen dieses, ich möchte eine gute Freundin sein, ich möchte ein Girls Girl sein. Ja. Also ich möchte, dass jede Frau das Recht hat, sich irgendwie auszudrücken. Dann diese Unfähigkeit, das kam dann so ein bisschen zurück, dass ich so ein bisschen wie gelähmt war, das auszudrücken. Weil ich finde, als gute Freundin kannst du ja auch einfach mal sagen, hey, ich kann das voll verstehen und ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber mir geht's so schlecht mit dem Thema, können wir über was anderes reden? Dann wäre diese Freundin, die sich das so beschwert hat, die Letzte, die sagen würde, nee, aber wir reden jetzt über mich, es geht nicht nur um dich, sondern die ist total süß, die ist zuckersüß. Aber ich konnte das in dem Moment nicht. Und als mein Mann gesagt hat, hey, willst du nicht einfach mal mit ihr reden? Da ist bei mir, da dachte ich mir so, nee, auf gar keinen Fall. Also das war für mich ganz, ganz schlimm, da wollte ich überhaupt nicht drüber reden. Und dann kam, ach, da kamen halt viele, ihr versteht das, ja, da kamen so viele Dinge auf einmal zusammen, aber ich hatte dann einfach auch mal wieder Glück. Ich saß dann am nächsten Tag da und sie kam zu mir und hat sich entschuldigt. Und ich weiß bis heute nicht, mein Mann hat gesagt, er hat nichts gesagt, ich glaube es ihm nicht so ganz, aber sie hat sich entschuldigt und hat gesagt, hey, mir ist aufgefallen, dass es die ganzen letzten Tage immer nur um mich ging und dass ich mich so viel beschwert habe und mir tut das so leid. Ich habe überhaupt nicht an dich gedacht in der Situation. Und das war so ein schöner Moment und so ein krasser Bonding-Moment und keine Ahnung was, aber das ist halt einfach so krass, in wie vielen Momenten im Alltag das einfach hochkommen kann. Sei es die Periode, sei es irgendwie, auch wenn ich zum Frauenarzt muss und das ganze Wartezimmer ist voller schwangerer Frauen. Ja. Das ist so, an einem Tag trifft es mich total und am anderen Tag denke ich mir so, boah, ich freue mich richtig für die und ich hoffe, ich bin irgendwann auch an dem Punkt und so. Es kommt total auf die Gefühlslage an, auf den Stress drumherum, auf alles mögliche andere.
Hormonlage und was auch immer.
Ja,
also ich konnte
total, das mag ich auch total.
In gewissen Phasen des Zyklus konnte ich das besser, in manchen überhaupt nicht gut.
Das ist krass, oder?
Und man kann sich da kaum verschützen. Du gehst in eine Apotheke, liegt ein Schwangerschaftstest. Also egal, wo du hingehst, es kann dich überall.
Ja, und vor allem, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe auch das Gefühl, abhängig vom Stresslevel und abhängig von, wie es mir generell geht, also wenn ich so, ich möchte nicht sagen schwächere Momente, weil diese Trauer hat ja durchaus ihren Platz verdient und man darf das auch zulassen, aber wenn ich so emotionaler war. Emotionaler ist ein gutes Wort dafür. Und das ist ja nun mal immer, wenn es zur Periode hingeht. Und das ist ja auch rein theoretisch der Zeitraum, wo du feststellen könntest, ob du schwanger bist. Ja. Und ich habe einfach, obwohl ich jedes Mal, nachdem wir es probiert hatten, wussten, es hat nicht geklappt, ich habe das einfach in meinem Körper gefühlt, dass es nicht so ist. Und dann könnte man ja eigentlich, wenn man nicht gestresst ist und wenn man einfach sagt, ich schaue, wie es ist und keine Ahnung was, dann könnte man ja auch einfach keinen Schwangerschaftstest machen. Da könnte man einfach auf seine Periode warten und sagen, wir haben das jetzt probiert und entweder das hat geklappt oder es nicht geklappt. Ich sehe das ja in ein paar Tagen. Ich kann dir nicht sagen, ich kann nicht mehr zählen, wie viele Schwangerschaftstests ich gemacht habe, in einem komplett desolaten Zustand eigentlich. Also ich wusste schon vorher, der wird negativ sein. War dann aber trotzdem todtraurig, als er negativ war, weil ich mir dachte, boah, ich habe es aber irgendwie trotzdem, ich wünsche mir das so sehr. Und dann sind das auch immer diese Phasen gewesen. Das ist ja auch bei jedem anders und jeder kommuniziert anders. Aber ich habe dann, wenn ich PMS habe und wenn meine Tage kommen, kann ich auch sehr schwer kommunizieren. Also da bin ich nicht so, wie ich sonst drauf bin. Und das sind halt dann so 2 Tage im Monat, wo ich mich dann auch wahnsinnig schwer tue, diese Gefühle zu teilen, was mir sonst nicht so extrem schwer fällt. Und dann konnte ich das noch nicht mal meinem Mann sagen, dass ich todtraurig bin, weil ich mir dachte, ja, nee, dann belaste ich den nur wieder und überhaupt ist alles scheiße. Und
ja, und man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob das die Aussage, man hat ja auch Angst, dass dann wieder jemand sagt, ja, ach komm, aber es war ja jetzt noch gar nicht. Also, dass es wieder irgendwie ein bisschen bagatellisiert wird. Und das ist das Letzte.
Ja, auf der anderen Seite aber ja eigentlich auch gut. Also, ich finde es immer so schwierig, da auch diesen Grad zu finden. Dieses, was ist Bagatellisieren und was ist ein Gedanke, den ich mir wirklich klar machen muss. Also dieses, wenn meine Frauenärztin sagt, das kann 6 bis 12 Monate dauern, bis sich ihr Körper erholt, vor allem, weil sie halt einfach eine Vorbelastung oder eine Vorgeschichte haben, dann ist die Frage, was ist Bagatellisieren, wenn das dann auch eine andere Person sagt, die sagt, hey, ich hatte das auch hinter mir, du musst eigentlich so 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate abwarten, wenn du jetzt da irgendwie Probleme hast, das ist ganz normal. Was ist Bagatellisieren und was ist wirklich, also was muss ich mir wirklich klarer machen? Weil ich finde es manchmal, also beziehungsweise manchmal, mittlerweile ist es wirklich sehr viel besser. Also es ist jetzt ein paar Tage beziehungsweise ein paar Monate her mittlerweile. Und ich merke, dass diese Tage, an denen es mir schlecht damit geht, sehr viel weniger werden. Und dass, wenn es mir schlecht damit geht, es auch viel einfacher zu regulieren ist. Mhm. Also am Anfang hatte ich überhaupt keine Kontrolle über meine Emotionen mit den ganzen Hormonen. Und ich habe auch das Gefühl, es hat ewig gedauert, bis die Hormone raus waren aus dem Körper. Und ich musste dann ja auch ins Krankenhaus beziehungsweise in diese ambulante Klinik, um diesen HCG-Test zu machen. Und da waren dann auch, als wir im Krankenhaus, nachdem ich nochmal eingeliefert wurde, war immer noch einen Monat später HCG im Körper, aber halt so abgebaut. Also das dauert einfach. Ja. Und das ist mittlerweile besser. Mh. Aber ja, ich weiß nicht, ob man da ganz drüber wegkommt, ehrlich gesagt. Also und ob man das auch muss.
Ja.
Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, wenn der Monat 31 Tage hat, sind vielleicht noch so 3 schlechte Tage mit dabei. Mh. Aber wie wir auch schon besprochen haben, welcher Stress ist zu schlimm, welcher Stress ist noch normal, was ist für meinen Körper auch ein normales Stresslevel, weil ich glaube, mein Stresslevel, was ich mit meinem ADHS und mit meiner ganzen Persönlichkeit habe, wäre für eine Person wie mein Mann zum Beispiel, mein Mann ist tiefenentspannt, wir sind Polar Opposites, der ist wirklich der entspannteste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe, glaube ich, der ist auch unglaublich resilient, also der hat eine Toleranz für alles, das ist wirklich nicht von dieser Welt. Wenn der mal einen Tag in meinem Kopf wäre, hätte der, glaube ich, danach Burnout, weil der sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie das ist. Deswegen, ich weiß ja gar nicht, also wenn ich sage, ich habe wirklich Stress, ist das für jemand anders wahrscheinlich wirklich dieser Stress, wo die sagen, jetzt da würde dann gar nichts mehr gern. Während das für mich irgendwie so, ja, mein Kopf ist halt so, ich wohne hier seit 1993 drin, das, keine Ahnung. Ja.
Ich muss leider ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich noch eine zweite oder auch sogar dritte Folge zusammen aufnehmen. Ja. Und ich könnte dir ewig zuhören.
Danke gleichfalls.
Oh, danke schön. Ja, ich wollte zu zwei Sachen auf jeden Fall noch was sagen. Zum einen, wie lange muss ich das jetzt aushalten? Und was ist normal und was ist halt, muss ich so hinnehmen? Ja. Also das ist halt auch individuell. Natürlich gibt es auch da Statistiken zu MyNFP, hat da ganz tolle Statistiken, wenn du dir das angucken möchtest. Wie wahrscheinlich ist das, dass du nach so und so vielen Monaten schwanger wirst, wenn du es versuchst und die fruchtbaren Tage nutzt? Aber ich würde immer dazu sagen, wenn die seelische Belastung so groß ist und dich das so trifft, und das kannst du selber immer einordnen oder könnt ihr, wenn ihr zuhört, einordnen, dann dürft ihr immer auch losgehen und was untersuchen lassen. Ne, also man muss jetzt nicht unbedingt, so habe ich das nämlich leider gemacht, weil ich irgendwie auch unwissend war. Und ich habe dann zu mir haben die Ärzte gesagt, 3 Fehlgeburten sind normal. Medizinisch.
Das ist so krass. Ist krass. 3 Fehlgeburten. Ja. Also wie man Frauen das 3-mal ertragen lassen kann, wo man sagt, okay, also eine Fehlgeburt passiert, wenn du sagst, okay, ich probiere es nochmal, aber nach der zweiten Fehlgeburt muss ich doch sagen, ich schau mal, was da los ist. Ich glaub, nee, um Gottes Willen.
Und das hat bei mir halt, ich habe zu lange geguckt, ne? Also Gerinnung gucken. Ich habe da, wenn du magst, kannst du es dir anhören, so ein Kivu-Kompakt, was man alles machen kann.
Ja.
Kannst du dir vielleicht einfach mal anhören. Da
ja, jetzt, nachdem wir gesprochen haben, kann ich ja alles anhören. Ja,
wenn du magst, sehr, sehr gerne. Genau, und da kann man dann halt eben von alleine losgehen, wenn man das Gefühl hat, nee, ich warte doch jetzt nicht nur, weil man so lange wartet, warte ich so lange. Also ich weiß zum Beispiel, eine Kollegin von mir damals in der Kinderwunschberatung, die hat immer gesagt, wenn das nach einem halben Jahr noch nicht geklappt hat auf natürlichem Wege, dann geht man in die Klinik. Und dann legt ihr das in die Hände der Ärzte, damit euer Sexleben Spaß macht und das Kinderkriegen übernehmen die Ärzte. Wir waren jahrelang nicht in der Kinderwunschklinik. So, ne? Man muss das nicht so machen, aber man kann das so machen. Das ist will ich einfach nur sagen, dass man da immer auf die eigene Schmerzgrenze gucken kann, wenn man merkt, das macht mich fertig hier jeden Monat. Ich möchte einfach mal bestimmte Sachen untersuchen lassen, zum Beispiel eine Gebärmutterspiegelung oder so oder die Gerinnung oder was auch immer, dann ruhig einfach schon mal losgehen. Und ganz wichtig, Spermiogramm ist immer das Einfachste, wenn man direkt beim Mann ein erweitertes Spermiogramm macht. Nicht nur gucken, wie viele sind es, wie schnell, in welche Richtung schwimmen die, sondern auch die DNA im Spermaköpfchen einmal checken lässt. Ja. Halo-Test nennt sich das, glaube ich. Weil das ist schnell erledigt. Und wenn man da weiß, ist alles okay, dann kann man die Frau auf links drehen.
Nimmst schon wieder Druck, ja.
Ja, einmal das.
Und ich glaube, das ist halt nur wahnsinnig schwer, weil man als Frau oft nicht ernst genommen wird beim Arzt, selbst beim Frauenarzt. Ja. Und da die Kraft aufzubringen, zu sagen, nein, ich möchte jetzt aber.
Für sich einzustehen.
Das ist schon wahnsinnig schwierig. Total. Aber also, das habe ich auch wieder gemerkt. Also, natürlich ist es nicht smart von mir, Schwangerschaftstests zu machen, wenn ich schon im Gefühl habe, ich bin nicht schwanger.
Das
aber was ich dann auch wieder gemerkt habe,
wenn ich das so sagen
mein, mein Bauchgefühl war immer richtig. Ja. Mein Bauchgefühl war in dieser ganzen Zeit nicht einmal falsch. Mhm. Und ich habe nach wie vor das Bauchgefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Und ich werde das jetzt abklären lassen und wir werden es rausfinden. Ja. Aber ja, vorher habe ich mich auch mehrfach wegschicken lassen und mir gedacht, ich stelle mich einfach an. Natürlich. Und das ist ja auch menschlich einfach.
Total. Und da für sich einzustehen, ist super schwer und darauf zu pochen. Und das und da kann man sich dann vielleicht nochmal Unterstützung holen, auch von einer Therapeutin. Du hast es ja auch gesagt, dass dir das geholfen hat. In dem Zusammenhang,
auf jeden Fall.
Ja, in dem Zusammenhang sage ich das nochmal, guckt genau, wer euch da gut tut, weil manchmal ist es hilfreich, sich jemanden zu suchen, der auf Kinderwunsch spezialisiert ist. Nicht jede Therapeutin, jeder Therapeut ist so im Game und ist so im Thema, dass er das komplett versteht, weil es ist manchmal, wie du schon gesagt hast, man ganz am Anfang, eigentlich kann man das nur nachvollziehen, wenn man es selber mal erlebt hat und das ist hilfreich. Ja. Und da gibt es eine Seite, BKID, das verlinke ich euch in den Shownotes, da findet ihr ganz viele, muss man halt eben meistens selber zahlen, die darauf spezialisiert sind oder ganz egoistisch, ihr meldet euch bei mir, dann kann ich euch auch gerne bitten. Ja.
Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich so viel unterbrochen habe. Ich habe das Gefühl, es sprudelte nur so aus mir heraus. Es ist witzig, weil ich mir vorher dachte, Gott, ich habe überhaupt nichts zu sagen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe das, glaube ich, alles gar nicht, also ich habe es nicht richtig ausgedrückt, ich habe nicht genug gesagt, ich weiß nicht. Das ist so ein Riesenthema und ist so vielschichtig.
Also Christine, von mir aus können wir uns gerne nochmal treffen und dann können wir nochmal gerne. Ich habe auch gar nicht wirklich, ich habe mir Fragen aufgeschrieben und ich habe aber eigentlich jetzt gar nicht so viel darauf geguckt, ehrlich gesagt gar nicht, sondern wollte einfach irgendwie ganz bei dir sein. Und sonst,
es war ein sehr schönes Gespräch, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei dir, vielen Dank.
Dankeschön, ich habe mich auch so gefreut, dass du dich so geöffnet hast und dich so zeigst und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Frauen Mut macht und auch das vielleicht bei denen, die es nicht betrifft, für ganz viel Verständnis sorgt, das hoffe ich ja auch immer. Ne?
Hoffentlich. Ich habe es ja nicht nur für mich gemacht mit dem nach außen gehen, also tatsächlich auch, weil das für mich sehr heilsam war, aber auch einfach, weil ich das so wichtig finde, dass solche Themen enttabuisiert werden und dass wir Frauen einfach mit unseren Themen mehr Raum bekommen.
Ja. Ja, absolut. Unbedingt. Ganz wichtig. Ich danke dir von Herzen.
Danke dir.
Ja, ich wünsche dir erstmal für das Kreuzband Scheißzeug.
Vielen Dank.
Ganz viel Erfolg, dass das ganz schnell heilt. Und ja, dann wünsche ich euch einfach natürlich, dass das klappt und dass du dieses Wunder und ihr dieses Wunder erleben dürft.
Danke. Wir sehen es jetzt einfach positiv. Ja. Das ist jetzt die Pause, die mein Kopf und mein Körper brauchen vielleicht. Und danach probieren wir es einfach nochmal und machen den einen oder anderen Test. Und dann klappt das hoffentlich. Und wir hören ja auch bei dir und aus vielen anderen Geschichten, dass es auch sämtliche andere Wege gibt. Und wir sind alle nicht allein und wir kriegen das alle irgendwie hin.
Das ist ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir von Herzen.
Dankeschön.
Alles Liebe.
Dir auch und euch auch.
Ja, alles Liebe wünsche ich euch natürlich auch von Herzen. Das ist ja klar. Und ich freue mich, dass ihr meinen Podcast hört. Wenn ihr ihn bewerten wollt, freue ich mich natürlich sowieso. Volle Pulle. Teilen, Sterne geben, kommentieren, abonnieren. Ich freue mich über alles. Alles Liebe für euch und bis zur nächsten Folge.